Ja, jetzt haben wir es eigentlich. Herzlich willkommen im buddhistischen Zentrum zu einem für dieses Zentrum historischen Abend. Es gibt jetzt 25 Jahre das buddhistische Zentrum und einen Sufi-Scheik hatten wir noch nie zu Gast. Und dieses Thema hatten wir auch nicht, dass wir mit einem Sufi-Scheik uns ausgetauscht hätten im Stil der früher so häufig üblichen religiösen Debatten zwischen den verschiedenen Religionen. Was ist höchste Wirklichkeit? Herzlich willkommen also. Das ist ein tibetisch-buddhistisches Zentrum. Alles, was es darüber zu wissen gibt, interessant, das steht entweder im Netz unter www.buddhistisches-zentrum-freiburg.de oder auf dem Flyer, der ausliegt. Das erzähle ich jetzt da nicht alles. Und diese Dienstagabende, die finden regelmäßig statt. Das ist so ein Jahreskurs in buddhistischer Philosophie. Und wir sind jetzt durch. Und jetzt kommen die interessanten Begegnungen, Buddhismus und. Und diese Woche leiten wir ein mit Buddhismus und Islam. Und dann geht's weiter. Nächstes Mal haben wir Buddhismus und Physik. Dann haben wir einen Kernphysiker hier. Dann haben wir Buddhismus und Psychologie. Da kommt der Joachim Bauer. Wir haben Buddhismus und auch katholische Religion, da kommt ein katholischer Theologe, wird mit uns über Tod und Sterben reden, das sagen die Buddhisten, das sagen die Christen und. Das kann man im Programm sehen, das steht auch im Netz und die Abende sind frei, wir kosten keinen Eintritt. Wir freuen uns aber, wenn nachher was im Kessel liegt, damit wir uns dieses Haus hier weiterhin erhalten können, weil das will immer auseinanderfallen und wir sind immer gut damit beschäftigt, schneller zu renovieren, als es gerade zerfällt. Und es kostet Arbeit und Geld und da freuen wir uns, wenn da sozusagen mitgeholfen wird. Das, ja. Soweit die einleitenden Worte zum Zentrum. Johannes Litsch und ich sind ja bekannt, wir machen ja diese Abende. Ich begrüße ganz herzlich unseren Gast, den Scheik. Jetzt habe ich diesen unaussprechlichen, so schwierig.
Burhanuddin,
bitte sehen Sie mir nach, ich habe es vorher geübt und dann jetzt vor Aufregung ist es auch. Aber am besten stellen Sie sich selber kurz vor, weil, ja.
Das ist natürlich schwierig, sich selber vorzustellen. Also, es gibt da nicht viel vorzustellen. Mein Name ist jetzt schon gesagt.
Die Bescheidenheit kennen wir von unseren Lamas auch. Also er hat bei großen Meistern seiner Tradition studiert und ist selber zum Vertreter dieser Traditionen geworden, ist in die Nachfolge seines Lehrers getreten. Das kennen wir als Buddhisten alles sehr gut. Und er lehrt weltweit als Vertreter dieser Tradition. Und wir sind wirklich froh, dass es heute gelungen ist, dass Sie den Abend heute für uns haben. Und wir werden nachher dann in die Thematik einsteigen. Johannes wird aber den Aufschlag machen mit einer kurzen, ganz kurzen, für die, die noch nicht so oft dabei waren. Es gibt so viele Ideen dafür, ja, Buddha ist ein Gott oder ein Prophet oder so. Ein paar Minuten wird Johannes was dazu sagen und ich werde dann so kurz, das kennen alle, die schon öfter dabei waren, die höchste Wirklichkeit aus Sicht der Madhyamika Shentong-Sicht, das ist die Sicht, die wir in unserer buddhistischen Tradition vertreten. Und dann haben Sie Gelegenheit, daran anknüpfend ein bisschen ausführlicher darzulegen, das ist die höchste Wirklichkeit aus Sicht der Sufi-Tradition.
Gut, ich bin etwas erkältet, ich war gerade 2 Wochen in Berlin. Ihr könnt froh sein, dass er in Freiburg wohnt. Hier ist es 20 Grad wärmer oder 12 Grad mindestens. Und da hat auch gerade erst der Frühling angefangen. Ja, insofern ist meine Stimme ein bisschen jetzt rau, kratzig oder gelegentlich auch husten. Also Buddhismus, ganz kurz, was ist Buddhismus in der Hinsicht höchste Wirklichkeit? Ich will mal so anfangen, wir alle beginnen unser Leben, unser Dasein als kleiner Embryo in einem Mutterleib. Und das, was wir uns dort als Wirklichkeit vorstellen, das ist das, was uns umgibt im Mutterleib. Ja? Und dieses Bild, dass Wirklichkeit das ist, in dem wir geborgen sind oder das uns umgibt, das gleichsam die Umwelt oder eben die Welt darstellt, das trägt uns eigentlich durch das ganze Leben. Also Wirklichkeit ist immer hat für uns die Vorstellung eines Raumes. Ein Raum, ein Universum, ein Kosmos, der uns umgibt. Für den Buddha, also das mal als Voraussetzung, ja, also Wirklichkeit als Raum. Und zwar sowohl in geistiger Hinsicht Raum, also ein geistiger Raum, wie auch materiell oder körperlich, also dieses Universum. Für den Buddha war jetzt zu seiner Zeit 500 vor Christus das Thema, von dem er ausgegangen ist, dass er festgestellt hat, dass es in diesem Raum da drin, ja, also auf unserer Erde, sehr viel Leiden gibt. Sehr, sehr viel Leiden. Und das hat sich nicht sehr wesentlich geändert, wenn wir unsere heutige Weltsituation betrachten. Das Leiden ist vielleicht noch größer geworden und noch krasser und noch schmerzhafter. Und er hat sich die Frage gestellt, warum gibt es dieses Leiden? Und um es ganz kurz zu sagen, ein langer Weg für ihn auch. Die Ursache des Leidens hat er darin erkannt, dass wir Menschen dazu neigen, etwas zu suchen, was uns glücklich macht. Also ein Ding, irgendein Teil innerhalb dieses ganzen Universums herauszugreifen, festzuhalten und zu glauben, das macht mich jetzt glücklich. Ja? Jetzt habe ich dieses Ding oder dieses Haus oder diesen Goldschmuck oder diese Frau oder was weiß ich, Beruf. Also irgendetwas, was wir uns aus dieser ganzen unendlichen Fülle des Kosmos herausgreifen, festhalten, uns zu eigen machen und sagen dann, das bin ich oder das ist meins, dass das uns glücklich machen könnte. Und seine Erfahrung, die von uns allen, ist, dass das eine große Illusion ist, denn es gibt nichts Einzelnes, Greifbares, herausgreifbares aus diesem ganzen Vielen, was uns auf die Dauer glücklich machen kann. Denn alles diese Elemente, unendliche Vielzahl an Dingen, an Phänomenen, ist unbeständig. Es bleibt nichts, wie es ist. Das wissen wir alle, ja. Seit unserer frühen Kindheit hat sich enorm viel verändert, sowohl wir selber wie auch unsere Umwelt hat sich verändert. Es bleibt nicht, wie es ist. Also wir können es gar nicht festhalten. Und zweitens, es zerfällt auch. Es geht wieder auseinander, ja. Weil die Phänomene alle nur zusammenkommen für eine gewisse Zeit und dann wieder auseinandertreten. Also kann gleichsam dieser Vorgang des Herausgreifens von etwas, was mich glücklich macht, kann nicht glücklich machen. Es erzeugt Leiden. Was kann also nur letztendlich uns nicht nur glücklich, sondern zufrieden, sagen wir mal zufrieden, mit uns im Reinen sein, weniger getrieben, all diese Dinge, ja, was wir erkennen, was kann es nur sein, was letztendlich in Frieden leben lässt? Ja? Das kann nur etwas sein, was im Grunde dieses Ganze, dieses Universum ausmacht, oder diesen Raum, diesen alles umgebenden Raum. Nur das kann letztendlich etwas sein, was uns in Frieden leben lässt. Denn dieser Raum lässt alles leben, lässt alles da sein, lässt alles erscheinen, wieder verschwinden und so weiter. Um das jetzt zu übertragen auf die Religion, ja, alle Religionen und zur Zeit des Buddha haben schon genau das Gleiche versucht. Sie haben sich verschiedene Götter ausgedacht in Indien dann. Da gab es Brahma und Indra und Shiva oder andere Götter, mit denen sie sich identifiziert haben und von denen sie dann die Menschen geglaubt haben, wenn ich jetzt diesen Gott opfere oder ihm huldige und mich ihm hingebe, dass ich dann das Glück gefunden habe und der Buddha hat einfach das sozusagen auf diese Grunderfahrung übertragen und hat gesagt, nein, auch die vielen einzelnen Götter mögen noch so großartig beschrieben sein, was weiß ich, wie der Feuergott oder Indra als Kriegsgott und dergleichen, das kann auch nicht auf die Dauer uns vollkommen glücklich machen. Ja? Auch die Götter sind vergänglich und unbeständig. Und genau so ist es auch im Hinduismus, alle Götter oder aus buddhistischer Sicht sind alle Götter sterblich. Und sie kommen und gehen und verschwinden. Religionen kommen, gehen, verschwinden wieder. Also kann das, die höchste Wirklichkeit kann nur eine Wirklichkeit sein, die eben nicht fassbar ist, die für den Menschen völlig ungreifbar ist, die wir nicht uns irgendwie aneignen können, mit der wir uns aber auch nicht identifizieren können, die uns aber gleichsam doch in einer gewissen Weise trägt. Und der buddhistische Begriff dafür heißt Dharma. Und Dharma heißt das Tragende. Ja, das Tragende. Insofern, um jetzt bereits zum mehr oder weniger Schluss zu kommen, hat der Buddhismus eben keinen Gott gefunden oder verkündet keinen Gott, der uns letztendlich glücklich macht oder der uns in Frieden sein lässt oder mit dem wir uns identifizieren können oder wo wir gleichsam am Ziel angekommen sind und jetzt haben wir es endlich, ja, jetzt haben wir die höchste Wirklichkeit erfasst oder ergriffen, sondern dieses Letzte kann nur etwas sein, was eben völlig ungreifbar ist und keine Namen hat, keine Eigenschaften hat, keine irgendwelche Gestalten hat, ja. Alter Mann mit Bart oder irgend sowas, all das nicht, aber auch nicht eine junge, schöne Frau auch nicht, sondern dieses umfassende, uns tragende, also das Dharma, ist eben auch nicht personal, es ist keine Figur, keine Gestalt, es ist weder Mann noch Frau noch sonst irgendwas, sondern es ist letztendlich Offenheit, vollkommene Offenheit oder der buddhistische Begriff, das ist letztendlich dann aber das gleiche, Leerheit. Sunya oder Sunyata, die große, umfassende Leerheit, was aber nicht im westlichen Sinne jetzt eben missverstanden werden darf, dass da nichts ist, sondern es ist eine Offenheit, eine große Weite. Also der berühmte indische Überbringer des Buddhismus nach China, Bodhidharma, hat ja vor dem großen Kaiser, als der ihn gefragt hat, was ist denn der Sinn der ganzen heiligen Lehre, die du bringst, hat er gesagt, große Weite, nichts Heiliges. Und das ist die buddhistische Grundauffassung letztendlich über die Wirklichkeit oder über die höchste Wirklichkeit, nach der wir streben. Noch ein ganz kurzes Wort zum Buddha selber. Buddha selber ist also nicht irgendein Gott, überhaupt nicht. Er ist ein Mensch, ein ganz normaler Mensch, wie wir alle. Und er ist ein Mensch gewesen, eben vor 2500 Jahren, der diesen Weg gesucht hat, der also ausgegangen ist von der bestehenden Religion, wie es in Indien war, also diese brahmanistische Opferreligion, und der eine Befreiung aus dem Leid, das damals in Indien herrschte, das aber auch ein religiöses Leid war. Die Menschen waren sehr, sehr unzufrieden und orientierungslos, das ist sehr ähnlich zu unserer heutigen Zeit, der also einen Weg gesucht hat, gefunden hat und letztendlich das, was ich eben gesagt habe, als Lehre verkündet und gleichzeitig aber eben dann auch praktiziert hat. Also es gibt eben dann eine Form der Meditation oder überhaupt Meditation als Form, wie wir dahin gelangen können, wie wir das erfahren können, ähnlich. Das ist die Meditation und das ist der buddhistische Weg. Soweit.
Ich knüpfe mal an deinen Abschluss. Kein Konzept davon zu haben, genau, ist eigentlich der Punkt.
Ja.
Da habe ich in der Arbeit mit verschiedenen Jugendlichen aus den Religionen erlebt, dass Muslime sich an der Stelle gut mit uns Buddhisten verstehen. Kein Konzept zu haben, heißt ja kein Bild zu machen von dem Gott. Ja, wenn man sich da Bilder macht, dann wird das immer schräg. Ja, da gibt es einen Griechenphilosophen, der gesagt hat, wenn die Enten einen Gott sich vorstellen, dann ist es eine allmächtige Superente. Mhm. Wenn sich Menschen mit Egos unreflektiert einen Gott vorstellen, dann ist es ein allmächtiges Superego. Und das ist sozusagen aus buddhistischer Sicht das Problem, wenn man solche letzten Wirklichkeiten mit Konzepten belegt. Diese Sichtweise, wie wir sie hier als Katschü-Tradition vertreten, wird so in drei Ebenen wird Wirklichkeit analysiert. Und die oberflächlichste Ebene ist tatsächlich die Ebene der Konzepte. Unsere Begriffe, unsere Regeln, mit denen wir sozusagen die Erfahrungen von Welt einordnen, bis hin zu sehr intuitiven Überzeugungen, nämlich der Überzeugung vom Ich. Ja, tatsächlich, wenn wir gucken, was da ist, was da die ganze Zeit wahrnimmt und erlebt, das Ich ist nur ein Konzept, mit dem wir unsere Erlebnisse ordnen. Man findet kein letztendliches Ich, das man herzeigen könnte und sagen könnte, hier, da, das wiegt 37 Gramm und ist blau-grün gestreift oder so. Ja. Also die oberflächlichste Ebene von Wirklichkeit ist tatsächlich gar nicht real, sondern nur Konzepte, nur Vorstellungen, nur die Erfahrungen ordnen und sortieren. Dann gibt es aber die Erfahrungen, die wir machen. Also wenn wir etwas riechen, wenn wir hier etwas sehen, diese unmittelbaren sinnlichen Erfahrungen, die sind schon realer als die Konzepte. Ja? In ein erlebtes Glas kann ich Wasser schütten, in das Konzept von einem Glas kann ich kein Wasser reinschütten. Ja? Also die haben schon eine Funktionalität. Die unmittelbaren Interaktionen von unseren Sinnesorganen mit den physischen Objekten und daraus entstehen Erfahrungen, das nennt man dann die in Abhängigkeit entstehende Ebene der Realität. Also die physischen Objekte bestehen in gegenseitiger Abhängigkeit und sie werden in Abhängigkeit unserer Interaktion und unserer Sinnesorgane erlebt. Und da ist eins interessant, diese Erlebnisse sind immer nur jetzt. Ja, das Erlebnis, als wir noch auf dem Weg hierher waren, den Straßenlärm gehört haben, der Lärm von der Straße auf dem Weg hierher, der ist kein Erlebnis mehr, sondern eine Erinnerung, ist ein Konzept, ein geistiges Bild. Das, was wir jetzt gerade hören, riechen, sehen, das ist sozusagen diese Ebene von abhängig entstandener Erfahrung. Das, was wirklich wirkt im Sinne von die Dinge funktionieren, das passiert immer nur jetzt. Und das ist schon mal eine zentrale buddhistische Einsicht. Man lebt nur einen Augenblick. Jetzt. Ja, es hat überhaupt keinen Zweck, in der Vergangenheit konzeptuell rumzuvorwerken. Da ist nichts mehr dran zu ändern. Es hat auch keinen Zweck in der Zukunft irgendwie, die ist noch nicht da. Ja. Leben findet nur einen Augenblick statt, jetzt. Und buddhistische Meditation zielt darauf, gewahr zu werden, den gegenwärtigen Augenblick wirklich auch zu erleben und nicht sich zu verdrücken in die Vergangenheit oder in die Zukunft, sondern gewahr zu sein im gegenwärtigen Augenblick. Und das befreit schon mal von vielen. Ja, also wenn ich mit der Vergangenheit nicht mehr hadern muss und wenn ich die Zukunft nicht befürchten kann, brauche, sondern nur präsent bleiben brauche jetzt, dann fällt schon mal vieles weg und da befreit sich schon viel. Aber das ist auch noch nicht wirklich, wirklich im Sinne von, dass das letztendlich wäre, weil die Erfahrungen sind ja abhängig von etwas. Was ist denn letztendlich wirklich? Und dann gucken wir tiefer und sehen, die Erfahrungen kommen und gehen, aber der Raum, die Möglichkeit zu Erfahrung, das nennen wir Geist. Oder noch genauer, die Natur des Geistes. Die Möglichkeit, dass überhaupt Erfahrungen gemacht werden können. Der Raum, dass überhaupt Erfahrungen möglich sind. Also diese Offenheit. Und diese ist mit Gewahrsein ausgestattet. Sonst würden wir ja nichts erleben. Das ist sozusagen die dritte und die tiefgründigste Ebene, dass überhaupt Erfahrungen stattfinden. Das nennt man dann in dieser buddhistischen Schule absolute Präsenz. Dass in jedem Augenblick von Erfahrung Gewahrsein vorhanden ist und dieses Gewahrsein ist an sich offen. Das Gewahrsein, was jetzt gerade etwas erlebt wird, im anderen Augenblick was anderes erleben. Und es kann es, weil es nicht festgelegt ist. Es ist offen. Und jetzt kommt eins Interessantes dazu. Offenheit heißt nicht, dass es nichts ist oder dass es sozusagen bedeutungslos wäre, sondern Offenheit bringt Qualitäten mit sich. Ein offener Geist erlebt sich mit allem verbunden. Ein offener Geist ist an sich liebevoll, weil er alle anderen auch erlebt und erlebt, wenn es ihnen schlecht geht, benehmen sie sich schlecht, tun den anderen weh und wenn es ihnen gut geht, dann tun sie anderen auch gut. Also ist besser, allen geht's gut. Ein offener Geist wünscht, dass es allen Wesen gut geht. Ein offener Geist ist an sich liebevoll. Ja, diese Offenheit hat noch eine Qualität, nämlich dass man, wenn man diese Offenheit, dieses Gewahrsein als Möglichkeit zu allem erfährt, dann muss man sich nichts mehr wünschen. Dass irgendwas anders wäre als das, was jetzt gerade ist, weil in dieser grundlegenden Offenheit ist sowieso alles möglich. Ja, also man muss nichts wünschen, erwarten, hoffen, beurteilen, sondern alles, was erlebt wird, ist sowieso nur ein Augenblick und grundlegend ist alles möglich. Wenn man das erlebt, wird man freudvoll. Und man wird furchtlos, weil Offenheit kann nicht kaputt gemacht werden. Offener Raum, offener Geist ist nicht zusammengesetzt im Sinne von, da kommt es von oben und unten und rechts und links, sondern es ist die Möglichkeit zu. Und das ist etwas, das nicht zusammengesetzt ist, nicht entstanden ist und nicht vergehen wird. Das kann man nicht kaputt machen. Und wenn man in dieser Offenheit ruht, wird man furchtlos. Weil es kann ja nichts passieren. Alles, was erlebt wird, das kommt und geht, aber das macht den Geist nicht kaputt. Ja? Alles, was kommt und geht, ist interessant oder vielleicht auch mal schmerzhaft oder vielleicht mal dies oder das, aber der Geist kann nie kaputt gehen, weil er nicht zusammengesetzt ist, weil er nicht ein Ding ist, weil er keine Farbe, Form, keine Definition hat, sondern eben grundlegende Offenheit. Und diese Erfahrung von liebevoll, freudvoll und furchtlos, das kennzeichnet die Erfahrung eines Buddha. Das nennen wir Erwachtsein. Das ist, worauf wir hinzielen, wofür wir praktizieren. Und das Schöne ist, wenn man mit Praktizierenden anderer Religion spricht, aber da lassen wir gleich den Fachmann sprechen, so man versteht sich. Ja, ich habe so den Eindruck, diese Qualitäten von Liebe, Freude und Furchtlosigkeit, da haben wir Buddhisten überhaupt kein Monopol drauf und das hat Buddha auch nie beansprucht. Ja, das ist was zutiefst menschlich ist, was zutiefst in der Natur des Geistes liegt und das alles an menschlicher Motivation vorantreibt hin zu Entwicklung und an sich arbeiten, ein liebevolles, offenes, furchtloses Herz gewinnen und so weiter. Das ist aus unserer Sicht das, was die Religionen eigentlich antreibt. Aber da gebe ich jetzt weiter, ob ich mit dieser These richtig liege.
Das kleine, verstehen Sie hinten? Hört man uns? Ja, vielleicht ein bisschen lauter. Ich
muss erst mal sprechen.
Alles gut. Also das Thema ist jetzt höchste Wirklichkeit, ja? Mhm. Na gut, also wir sind mit vielem einverstanden.
Bisschen lauter.
Es wird nicht viel lauter werden. Wir sind mit vielem einverstanden, aber natürlich ein Punkt, der uns sozusagen, vielleicht mal das Fenster zu, das wird helfen, der uns wesentlich bewegt im Leben, ist die Liebe und wir sagen im Sufitum, du kannst alles verlieren. Du musst nicht an Gott glauben. Du musst an nichts glauben. Aber die Liebe wird dich nicht loslassen. Dieses Verlangen nach Liebe, das Bedürfnis nach Liebe, die Freude, die Liebe schenkt, ist unvergleichlich mit irgendetwas, was wir im normalen Leben erfahren. Ja, Liebe ist der König. Ja. Für Liebe gibst du alles. Ja. Wenn dich jemand liebt, wenn du wirklich so geliebt wirst, wie du bist, ja, einfach unkonditioniert geliebt wirst, dann öffnet sich durch diese Erfahrung des Geliebtseins, eröffnet sich dein Bewusstsein schon. Ja. Das ist sozusagen der goldene Schlüssel. Wenn dir jemand etwas erklärt, das ist fein, das ist schön, aber nicht jeder hat auch das Vermögen, all das zu verstehen. Ja? Also wenn ich jetzt hier fragen würde, habt ihr das jetzt alles verstanden? Ja. Ja, da weiß ich aber nicht, wie viel Prozent da übrig ist, wenn wir das auf schriftlich niederlegen müssen. Ja.
Diplom-Buddhistenprüfung.
Also, das sieht dann schwierig aus. Ja. Weil es eben im Verstand sich ansiedelt. Aber es gibt ein höheres Organ, das ist das Herz. Ja. Wenn jemand Kopfweh hat, dann rennt er nicht in die Klinik und sagt, ich bin lebensbedrohlich krank. Ja. Aber wenn jemand Herzschmerzen hat oder eben einen Herzanfall, dann rennt er in die Klinik, weil er weiß, es ist jetzt lebensbedrohlich. Ja. Das heißt, unsere Lebenskraft sitzt nicht im Verstand und das ist das Problem. Wir müssen uns ja eine Sache fragen. Warum geht es nicht aufwärts in der Welt, sozusagen? Warum? Es hat noch nie so viele Buddhisten gegeben in der Welt wie heute, ja, zahlenmäßig. Weil das ist fast
bestreiten.
Ja? Also gut, dann formulieren wir es anders. Es hat noch nie so viele Menschen gegeben, die spirituell auf irgendeine Art und Weise aktiv waren. Ja? Noch nie so viele, die meditieren. Ich meine, das kann man einfach hochreden, das ist Mathematik, das ist jetzt nicht hier irgendwie, wir sollen es jetzt nicht groß streiten. Ja? Also es gibt Gläubige, es gibt Meditierer, es gibt alles. Ja? Und alle sind da irgendwie voll dabei, aber es passiert nichts in der Welt, dass das reflektieren würde. Ja? Es hat nicht diese Auswirkung, die wir sehen. Und dasselbe kann man auch in den meisten spirituellen Gruppen feststellen. Ja? Die sind da alle voll drauf, die Advaita-Leute zum Beispiel, ja, die können dir also alles erklären. Ja. Das ist also nochmal ein Sprung weiter als Buddhismus, ja. Da ist dann gar nichts von gar nichts. Ja. Und da musst du auch keine Anstrengung unternehmen, weil alles ist ja schon da. Ja. Und du musst es nur einfach lassen und fertig aus. Ja. Super. Aber dann in ihrem eigenen Leben spiegelt sich das nicht wieder. Ja. Da herrscht Chaos. Die meisten sind nicht glücklich in ihren Beziehungen oder im Drama oder was auch immer. Ja. Also wenn die sozusagen die Praxis nicht wirkt im alltäglichen Leben, dann was ist der Punkt davon? Ja. Im Verstand, wir kreieren alle einen Gott. Und das ist unser Verstand. Es gibt niemand, der sagt, mein Verstand ist nicht der Höchste. Das ist ein unumstößliches Gefühl unseres Daseins, dass wir überzeugt sind, zutiefst fühlen, dass mein Verstand auf irgendeine unaussprechliche Weise der Höchste ist. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich frage hier Dr.
Professor,
Herr Litsch, ja, ist das richtig, Litsch? Ist das
korrekt? Ja.
Also ich frage jetzt Herr Litsch, will er seinen Verstand mit meinem Verstand tauschen? Ja.
Für eine Viertelstunde bestimmt.
Ja, für eine Viertelstunde vielleicht. Aber selbst das ist nicht ganz sicher. Und selbst wenn hier der Lama sitzt, oder sonst einer, den wir als erleuchtet irgendwie betiteln, ja, dann würdest du deinen Verstand mit ihm tauschen wollen?
Ja.
Okay,
definitiv.
Er schon. Ja. Das ist natürlich eine theoretische Frage, ja. Aber Man kann es nicht beweisen, sozusagen, wie viel es nicht. Aber im alltäglichen Dasein ist unser Verstand sozusagen die Sonne. Ja. Es repräsentiert das Höchste. Und im Verstand fühlen sich sehr viele schon erleuchtet und fühlen sich fortgeschritten und sind also schon also verschärft nah dran, mindestens am höchsten Erwachen. Ja. Also das ist schon mal ganz sicher. So. Dann aber in der Wirklichkeit des Lebens, ja, also in den ganz einfachen Dingen, ja, wie bin ich mit meiner Mutter, wie bin ich mit meinem Vater, wie bin ich mit dem Nachbarn, wie bin ich in der Arbeit, wie froh bin ich sozusagen in meinem Leben, das ist schon anders. Ja. Und der Grund dafür ist, dass es auf die Position innerlich ankommt, mit der man übt, ja, mit der man praktiziert. Und es gibt in diesem göttlichen Spiel gibt es zwei Spielweisen. Der eine ist der, auf Englisch, ich spreche meistens Englisch, deswegen müsst ihr mir verzeihen, wenn ich, also manche Worte kann ich gar nicht mehr finden auf Deutsch, ja, weil ich so wenig Deutsch spreche, dass ich gar nicht mehr weiß, wie manches heißt. Also das eine ist der Multiplayer-Mode, das ist der Mehrspieler-Modus, ja, das klingt schon komisch, aber das nennen wir es mal so. Und in dem Mehrspielermodus bin ich jemand, der immer reagiert auf das, was eben um mich herum abläuft, was Menschen über mich denken, was Menschen über mich sagen. Es sind auch viele verantwortlich dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Ja? Sei es jetzt eben die Vergangenheit, sei es die Mami, sei es der Papa und so weiter. Meine Ehefrau versteht mich auch nicht. Ja? Und weil die mich nicht versteht, kann ich sie auch nicht so lieben, wie sie gerne geliebt werden wollte. Ja? Zum Beispiel. Ja? Und so weiter. Ja? Und so sind wir sozusagen, wenn wir unseren Verstand beobachten, einen Tag lang, dann springt der sozusagen immer im Viereck, immer zu den anderen hin. Ja, und manchmal entwickeln wir auch künstliche Gespräche, die gar nicht, also mit den Leuten, die nicht anwesend sind. Ja, sondern wir unterhalten uns sozusagen in unserem Verstand mit denen und bereiten uns auch manchmal auf Treffen vor, indem wir schon vorher sagen, was wir jetzt dann sagen werden, ja, und uns schon ausdenken, was passiert, wenn wir das dann sagen. Ja, und wie können wir das umgehen, dass das passiert, was wir eigentlich nicht wollen, dass dann passiert und so weiter. Ja. Und in diesem Zustand kann man alles praktizieren, was man möchte. Es wird immer zurückfallen, sozusagen. Es wird immer auseinanderfallen in diesen Mehrspielermodus. Es passiert gar nichts im Grunde genommen. Ja. Wenn man in den Einzelspielermodus geht, das ist sozusagen der einzige, der existiert, weil es gibt nichts anderes. Ja. Es gibt nur einen Spieler in diesem göttlichen Spiel. Es gibt ja auch nur eine Quelle. Ja. Und von dieser Quelle kommen wir, zu dieser Quelle kehren wir zurück. Ja. Wir sind ja nicht einfach hier hineingeschneit auf irgendeine seltsame Art und Weise. Es gibt nichts, es gibt keine Bewegung, es gibt keine physische Bewegung, es gibt auch keine physikalische Bewegung, es gibt überhaupt keine Bewegung ohne eine Ursache. Ja. Das ist Physik. Das ist einfach. Ja. Insofern gibt es eine Quelle. Ja. Und die Quelle, die Wasserquelle, ja, irgendeine Art von Quelle, irgendwelche Energiequellen oder sonst was, ja, die Quelle unseres Lebens, das Herz, ja, das sozusagen der Motor ist und auch eben die Quelle, sozusagen, wo es sitzt, das Leben. Ja. Das ist eben entscheidend. Und das gibt es nur eine. Ja. Das ist die Einheit sozusagen. Und in der Einheit treffen sich alle. Und wenn man sozusagen diesen einen Raum betritt, ja, oder das, was auch immer, wie man es ausdrücken möchte, das ist der Raum, wo wir uns begegnen. Ja. Und in dem Einzelspielermodus bist du die Ursache deines Leidens. Es gibt keine andere Ursache. Ja. Du bist sozusagen verantwortlich für dein Drama. Ja. Ausschließlich. Und die anderen sind entweder Helfer, das sind meistens die uns wehtun, denen wir wehtun. Es findet ja nicht statt in irgendeinem Leben von uns, dass wenn einer uns nahe kommt, wirklich nahe kommt, ja, dass wir ihn nicht verletzen. Ja. Ihr habt noch nie jemanden getroffen, der euch nahe gekommen ist, dem ihr nahe gekommen seid, den ihr nicht verletzt habt und von dem ihr nicht verletzt wurdet. Ja? Das sind die Helfer. Warum tun die das? Weil sie dadurch uns etwas zeigen, was wir freiwillig nicht anschauen wollen. Ja? Deswegen die Helfer. Dann gibt es die Spiegel. Ja? Das zum Beispiel Spiegel sind die Arbeitskollegen. Das sind die Leute, die ein bisschen distanzierter um uns herum da sind, ja? Und die eben das spiegeln, was wir in sie hinein projizieren. Ja? Deswegen spiegeln. Ja? So wie du hineinschaust in den Spiegel, schaut der Spiegel zu dir zurück. Ja? Dann gibt es Auslöser. Das sind zum Beispiel die Jungs auf der Autobahn, die plötzlich scharf abbremsen, obwohl es keinen Grund gibt, oder dich irgendwie schneiden, ja, und dann flippst du aus, ja, zum Beispiel. Ja, oder irgendwie dich doof anschauen, oder was auch immer dir komisch vorkommt, ja, die Auslöser, was auch immer der Auslöser ist. Diese drei Bewegungen oder Beziehungen haben wir. Ja. Und wenn wir die verantwortlich machen, also die Helfer, dann, wenn wir sozusagen mit denen anfangen zu streiten, dann kommen wir in den Kampf. Ja. Also die sogenannten Liebesbeziehungen sind ja auch immer irgendwelche Art von Kampfbeziehungen. Ja. Manchmal wird dann real gekämpft, dann hauen die sich schon auch mal, ja, die Liebenden, ja, zum Beispiel, ja, oder rütteln sich, schütteln sich. Ja. Oder schreien ist mal auf jeden Fall, schreien ist angesagt. Ja. Man muss ab und zu anschreien. Ja. So. Und dann setzt sich aber wieder hin und meditieren schön. Ja. So, und in diesem Drama bleiben die Menschen ein Leben lang. Ja. Und wir natürlich als Menschheit, die das reflektiert, ja. Ich meine, wenn es wirklich 1 Million wirkliche Leute gibt, die echt drin sind sozusagen, dann ist die Welt umgedreht. Einer reicht ja schon für ein ganzes Land. Einer reicht für Länder. Ja? Einer aufwacht. Ein Buddha, ein Jesus, ja? Ein Franz von Assisi. Ist genug. Ja? Der hält die ganze Gesellschaft in seiner Hand. Und Zehntausende, die meditieren, aber im Mehrspielermodus, bewirken gar nichts. Ja? Gar nichts. Es ist natürlich unterhaltsam und das Ego sucht ja die Krönung immer, und es muss ja auch bestätigt werden. Und alleine wenn man sich schon zur Meditation hinsetzt, ja, dann baut sich ja das Ego schon auf. Richtig? Dann ist es ja schon besser. Ja. Ja, ich meditiere, das wird ja auch immer bekannt gegeben. Das weiß ja auch jeder über dich, dass du meditierst. Das ist nicht irgendeine Sache, die du geheim hältst. Nee. Wenn du es könntest, würdest du dir an deine Wohnungstür hinnageln. Ja, pass mal auf, ich meditiere. Ja? Ja, verstehen Sie? So, jetzt mal. Ja? Ich meditiere schon 10 Jahre. Und Sie? Ja? So. Ja. Ich habe schon gefastet. Ja? Ich habe schon in der Einsamkeit gesessen. Und das ist alles gut. Wir sind nicht gegen das Meditieren, ja, also versteht mich nicht falsch.
Wir kennen die Spiele.
Aber es ist eben entscheidend, in welcher Haltung man sich befindet. Ja. Und wenn man dann in den Einzelspielermodus geht, dann wird eben das Leben auch spielerisch. Ja. Da wird es vergnüglich, da wird es freudvoll, da wird es möglich, dass man liebt. Ja. Und das ist natürlich der höchste Ausdruck des Bewusstseins. Ja. Also im Sufitum glauben wir, dass sozusagen die Quelle der Schöpfung eine liebende Quelle ist. Und darum sind wir auch alle so besessen von der Liebe. Es gibt nichts anderes, was uns mehr sozusagen mehr treibt oder mehr verletzt oder mehr Angst macht. Ja. Als dass niemand mehr da ist, der uns lieben könnte, dann ist ja auch die große Frage, warum können wir uns nicht selber lieben? Es ist eben so, im Mehrspielermodus ist man gefangen in den Rollen, die man spielt. Und diese Rollen sind sozusagen erdacht durch diesen königlichen Verstand, der auch alles dran setzt, dass die so funktionieren. Ja. Und weil aber das höchste Bewusstsein in uns weiß, dass es nicht stimmt. Es gibt einen einfachen Versuch, den jeder machen kann. Dann kann sich jeder fragen, lebe ich ein wahres Leben? Ja. Lebe ich ein wahres Leben? Oder kann es noch wahrer werden? Ja. Dann hörst du sofort, es kann noch wahrer werden. Ja. Und das Bewusstsein sozusagen, dieser göttliche Funke, der von dieser Quelle kommt, der ist in uns, der ist wie ein Magnet. Und das Ego ist sozusagen, sind die Schleier, die davor liegen. Und wenn man eben anfängt, Beobachter zu werden, also Zeuge, ja, dann muss man Distanz nehmen, damit man das tun kann. Wenn man im Einzelspieler Modus beobachtet man als Neutraler, von einer neutralen Position. Ja. Das heißt, man kritisiert nicht, man bewertet nicht, man schließt nichts aus, man lässt das Licht sozusagen das, das der Beobachtende in sich hat, ja, der Beobachter. Ja. Dieses Licht lässt man überall hinschauen. Ja. Das ist das göttliche Licht. Ja. Das ist das göttliche Licht. Das war ja, deswegen reagieren wir natürlich auch auf Licht. Ja. Die Sonne, ja, ist sozusagen die planetarische Repräsentation des Göttlichen, von der Leben kommt. Ja. Von der Liebe kommt auch. Wenn wir uns in die Sonne stellen, die Augen schließen und die Sonne über unseren Körper streicht, fühlen wir uns schon geliebt auf eine Art. Ja. Und in der Dunkelheit empfinden wir eher Angst oder Unsicherheit, je nachdem. Ja. So, also es gibt so viele Zeichen, die uns sagen, dass eben die Quelle schön ist, deswegen auch unser Interesse an Schönheit. Ja. Es hat ja keinen praktischen Nutzen, schön, nicht schön, was ist der Nutzen davon? Ja. Liebe hat ja auch keinen praktischen Nutzen, nicht wirklich. Aber es ist das, was uns am meisten antreibt. Ja. Und das Gefühl für Schönheit, dass die Welt schön ist, dass sie bewahrt werden muss, dass sie heilig ist, dass es sehr wohl nicht nur nichts Heiliges gibt, sondern dass alles heilig ist. Leben ist heilig. Jeder von euch trägt sozusagen das Heilige in sich und deswegen muss er auch beschützt werden. Ja? Muss er geehrt sein. Wenn nichts heilig ist, was ist denn der Punkt? Da, nicht da, was soll's? Ja? Wir können es zerstören, wir können es nicht zerstören. Was spielt das für eine Rolle, ja, wenn es nichts Heiliges gibt? Es gibt aber sehr wohl Heiliges. Und es gibt eben auch Heilige. Ja. Es gibt Heilige. Und wenn man so jemanden getroffen hat, dann wird er dein Leben berühren mit einer Kraft, die nicht vorstellbar ist. Ja. Es gibt Könige unter den Menschen. Wenn man einmal einen davon getroffen hat, dann nimmt er sein Leben in deine Hand und dann geht es dahin, wo es hingeht. Ja. Ja, müsst ihr euch vorstellen, Jesus, nur als Beispiel, der hat ja das Unmögliche getan. Der hat die Familien entzweit von ihren Versorgern. Ja. Der ist dahin und hat gesagt, hier, komm. Ja. Und dann hat er nicht erklärt, pass mal auf, jetzt ist hier höchste Wirklichkeit angesagt oder was weiß ich. Nein. Der hat gesagt, komm. Und wie hat er das hingekriegt? Weswegen haben die ihre Netze liegen lassen, Frau vergessen, Kinder vergessen, ja, alles vergessen und sind da mitmarschiert. Ja. Weil sie halt einen getroffen haben, ja, der sozusagen Gott auf Erden ist. Ja. Das Göttliche repräsentiert, die Liebe repräsentiert. Wenn du so jemanden triffst, dann kannst du nicht mehr sozusagen dich rauswinden, dann geht es nicht mehr. Du kannst deinen Verstand auch nicht mehr darüber stellen. Dann nimmt er dich und sagt, und egal was, dem willst du auch alles geben. Ja. Wenn der gesagt hat, so, jetzt räumt er mal die Taschen aus und legt alles hin, ist er auch hingelegt. Alles gleich, zack, mit Freude, nicht irgendwie so, auch jeder, wenn es sein muss. Nein, alles, zack. Ja, wenn du liebst, habt ihr das noch nicht gemerkt, dann bist du großzügig, dann wirst du großzügig. Also der Liebende zu werden, ist sozusagen der höchste Ausdruck des Göttlichen. Ja. Das ist das Erste, was da sein muss. Und dann, da kommt natürlich auch Frieden, Wahrheit, Barmherzigkeit, alle diese Dinge kommen dann, Großzügigkeit. Aber wenn die Liebe fehlt, dann ist alles kalt. Ja. Es gibt Versuche von einem König, der hat in Deutschland gelebt, wenn mich nicht alles täuscht, oder war ein französischer König, glaube ich, im 16. Jahrhundert. Der wollte wissen, was ist die erste Sprache? Die erste Sprache der Menschen. Ja? Welche ist die Ursprache? Da hat er dann die Kinder von ihren Müttern getrennt und hat die da in so einen Raum gesperrt, ne? Und hat die sehr gut versorgt im Sinne von Essen und so weiter. Ja? Und ich glaube, soweit ich weiß, ist kein Kind älter als 4 Jahre geworden. Und es hat auch nicht irgendeins gesprochen. Ja? Warum? Weil er verboten hat, dass die Kinder berührt werden. Ja? Dass sie angesprochen werden, dass irgendetwas passiert. Ja. Und wenn das eben fehlt, dann gibt es kein Leben. Liebe ist Leben. Und wenn Leben Liebe wird, dann ist es gekrönt. Ja. Und alles, was da drunter ist, ist nicht erwähnenswert. Wenn du lebst, verzauberst du die Welt. Ja. Und das ist sozusagen der höchste Ausdruck. Wie man da hinkommt, da gibt es sicherlich viele Wege. Aber der einfachste Weg ist, dass du jemanden findest, der dort ist. Und wenn du so jemanden gefunden hast, dann wirst du lieben. Dann wirst du ihn lieben, weil Liebe ist sozusagen zwingend. Ja. Wenn du einen Liebenden triffst, dann musst du den lieben. Da kannst du nicht mehr weglaufen. Dann ist es so. Ja. Und dann lernst du die Liebe, das überträgt sich sozusagen.
Danke für die einführende Session und ich habe vieles gehört, was ich in anderen Worten sehr, sehr gut kenne.
Gut.
Und die Spielchen kennen wir auch, die Schulterklappen, ne? So, wer hat das Nimpo fertig und wer schafft die 100.000 Mani-Mantras oder so. Mhm. Das kennen wir alles und auch das, der Verstand, die Logik, nicht das Mittel ist, das uns zum Erwachen führt, sondern allenfalls das Mittel, Irrwege zu erkennen.
Der Verstand ist nicht der Feind.
Ja.
Also das ist auch wichtig. Der Verstand ist nicht der Gegner. Der Verstand ist sozusagen ein praktisches Instrument und befähigt uns. Aber wenn man ihn natürlich an Gottes Stelle setzt, und das ist, was wir tun, das ist einfach der erste, sozusagen, das unbewusste Ego-Zustand tut das. Ja. Was wir Nafs al-Amara nennen. Ja. Das widerspenstige Ich, das kritische Ich. Ja. Das macht das. Das krönt sich und bringt alle anderen um sich herum runter. Das ist auch wichtig, dass man das versteht. Das ist immer, ich bin oben und es muss auch irgendwie so sein, es muss auch erfahrbar werden, ja, dass ich oben bin. Deswegen, der Mann muss sagen, du bist es, du bist die Schönste, du bist die Tollste. Ja. Und es gibt keinen Zweiten da, es gibt nichts Zweites. Ja. Und wenn wir uns verlieben, dann bauen wir eine göttliche Statue auf. Ja. Und die ist so prachtvoll, dass wir denken, oh, es kann nicht besser sein. Ja, es ist das Schönste. Ja, es ist das Tollste, was es gibt. Es ist das Berauschendste. Ja, es ist so unglaublich, dass nichts dagegen antreten kann. Ja. Aber dann irgendwann funktioniert diese Statue nicht mehr. Und dann sind wir enttäuscht, dass der andere nicht so scheint, wie wir uns das hingestellt haben. Ja. Und dann werden wir ärgerlich, sehr ärgerlich und fühlen uns auch betrogen, verletzt. Und die meisten Männer, die einen spirituellen Weg suchen, sind immer erstmal von einer Frau in Stücke gehauen worden. Ja. Das ist der Anfang allen spirituellen Lebens. Ja. Das ist ja auch verständlich.
Verstanden, ich habe das mit der Akustik. Was sind Männer worden?
Ich sag's gerne nochmal. Also jeder Mann. Ja. Also Ausnahmen bestehen die Regel, ja, jetzt mach mich nicht fertig. Jeder Mann, der also wirklich, wirklich ganz heiß wird, spirituell heiß wird, ja, den hat erstmal eine Frau, getroffen und die hat ihn auseinandergerissen. Ja. Die hat ihm das Herz gebrochen. Ja. Und das ist so, und das ist gut so. Wenn das passiert, dann wirst du einen Weg suchen, wie du das wieder reparieren kannst. Und das kannst du erst dann reparieren, wenn du einen gefunden hast, der dich so liebt, ja, und noch darüber hinaus, wie die Frau dich geliebt hat. Ja. Aber der keine Bedingungen an dich stellt. Der dich einfach liebt, weil du da bist, nicht weil du schlau bist oder weil du Buddhist bist oder weil du meditierst. Was machst du damit hin? Buddhistische Zeichen?
Nein.
Ah, warte noch, ja. Kommt gleich. Bist die Erste. Ja. Das ist die Heilung.
Ich wollte nämlich sagen, wir öffnen das, damit wir in ein Gespräch untereinander kommen. Ne?
Ja, ich wollte jetzt gerade dazu sagen, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie gerade nur von Männern gesprochen haben.
Ja, weil das bei den Frauen anders ist.
Ja, das wollte ich fragen.
Ja, ja.
Inwiefern?
Ja, nur.
Sind wir zu naiv? Oder?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Nein. Also der Buddha hatte ja ein sehr schwieriges Verhältnis zu Frauen. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Nö. Das ist Quatsch. Sorry, aber das ist ein Gerücht. Aber ich höre jetzt gerne das Gerücht und dann werde ich es erklären.
Also an dem Tag, an dem der Dalai Lama weiblich wird, sagen wir was anderes.
Ja, ja, das hat er angekündigt.
Hat er angekündigt. Aber er hat gesagt, was hat er gesagt? Sehr interessant. Ja, muss man einmal denken, was er gesagt hat. Ja. Der hat da gesagt, sie muss aber schön sein.
Ja? Das war ein Witz.
Ja, das war nicht so ganz witzig. Also, da haben viele gedacht, also ich habe es gesehen, es war nicht witzig gesagt. Es war ernst.
Woher haben Sie die Information, dass Buddha, woher haben Sie
Moment, ich
sonst kann ich es nicht glauben, wenn Sie
es gibt. Erzählen. Ja, gut, ich habe ja sehr lange Zeit unter den Buddhisten verbracht. Und also ich konnte nicht sehen, dass sozusagen die Frau ja, dieselbe Stellung hat wie die Männer. Ja, nicht wirklich. Also ich habe mal irgendwo gelesen, weiß nicht, aber ob es stimmt, aber gehört, ja, dass der Buddha gesagt hat, solange du nicht als Mann geboren wirst, kannst du die höchste Stufe nicht erreichen.
Das stimmt, das hat er mal gesagt.
Hat er mal
das
gesagt,
sagt die Frau, sagt die Tradition.
Ja, absolut.
Das
hat es gegeben.
Moment, jetzt müssen wir auseinanderhalten. Das hat der Buddha wirklich gesagt.
Darf ich mich helfen sagen? Ich würde gerne eins nicht machen.
Ja.
Also wir machen keinen Wettbewerb, okay? Die Buddhisten sind so und die Sufis sind so.
Ja, aber du kannst nicht hier eine Behauptung aufstellen, der Buddha hat es gesagt.
Weil es nicht wichtig ist, aber ich wollte es kurz
Ihre Frage erklären. Moment. Du kannst nicht eine Behauptung aufstellen, der Buddha hat es gesagt.
Sie hat es gesagt, ich habe es auch gesagt.
Ja.
Also wir sind hier zwei.
Ja. So. Ich kenne die Quellen und es gibt, und damit stimme ich dir wieder zu, in den buddhistischen Gesellschaften, die eigentlich keine buddhistischen, sondern asiatische Gesellschaften sind, ein großes Drama um das Thema Frauen und Gleichberechtigung. Das sind Männergesellschaften. Ja, und deswegen, in keiner Gesellschaft, außer der tibetischen, war der Buddhismus sozusagen die vorherrschende Religion. Und auch in Tibet gab es vorher eine andere. Und so dieses Männer-Frauen-Thema wurde jetzt vom Buddhismus nicht so aufgegriffen, dass da sozusagen eine Emanzipation daraus gekommen wäre. Das hat erst Europa geschafft und gegen alle Religionen. Und der Buddha selber hat genau das Gegenteil gemacht. Zu der Zeit, als Buddha lehrte, galten Frauen in Indien als Wesen ohne Geist. Mhm. Und die wurden als Schüler von spirituellen Lehrern gar nicht angenommen, weil was sollen die da?
War das so?
Das war so. Und es kam
noch.
Ich weiß ja nicht, wo du das her hast. Ja, kann Johannes gleich noch historisch ergänzen, aber es gab zu der Zeit keine weiblichen Praktizierenden im Hinduismus. Und der Buddha hat Frauen als Schüler bekommen, die wollten von ihm gelehrt werden. Und er hat am Anfang gesagt, es gibt Ärger, aber nicht spirituell, sondern politisch. Und dann haben sie dreimal gefragt, und wenn man den Buddha dreimal fragt, beim dritten Mal sagt er dann nicht nein. Und dann hat er gesagt, gut, dann wird es Ärger geben, aber ihr habt recht. Und den Satz, dass Frauen nicht das volle Erwachen erlangen können, der wird von der... Also,
bis sie als Mann geboren werden.
Ja, das ist, also da gibt's hier über uns sitzt sie, die grüne Tara. Das ist das Gegenbeispiel dafür, ja. Also, weil
Mönche. Wer ist die grüne Tara? Wer ist das?
Das ist eine weibliche Buddha-Energie, ja, also eine weibliche Verkörperung von Qualitäten des Geistes. Und die Geschichte geht zurück auf eine Praktizierende. Das ist der Ausdruck des dem Geist innewohnenden, schützenden und gewährenden Wohlwollens.
Und dessen Geistes.
Das jedermann, der wohlwollend ist.
Genau.
Also der hat dieses Bewusstsein in sich und es ist eine bildhafte Darstellung des Bewusstseins.
Ja. Und diese Tara-Geschichte geht zurück auf eine Begebenheit, wo zwei Mönche einer sehr begabten Praktizierenden gesagt haben, ja weiß jetzt, guck schon mal, dass du als Mann wiedergeboren wirst, dann klappt es auch mit dem Erwachen. Und dann hat sie gesagt, ja, habt sie nicht alle. Und ich werde beweisen, dass ihr sie nicht alle habt. Ich werde immer nur als Frau wiederkommen und ich werde in weiblicher Form Erwachen erlangen. Und das ist die Geschichte von Tara. Mhm. Okay. Also, dass der Buddha Schwierigkeiten mit Frauen hatte, ist einfach ein böses Gerücht.
Aber wir haben ihn nicht ausreden lassen, das ist das eine. Also ich hätte das gerne gewusst, woher sie das wissen. Aber ich denke, wir sollen jetzt dieses Thema Mann-Frau wirklich nicht so auswalzen, denn es ist in allen Religionen ausnahmslos vorhanden, dass die Männer das Sagen haben und die Frauen an zweiter oder dritter Stelle stehen. Das ist einfach eine Tatsache. Und zwar einfach, weil wir seit 5.000 Jahren patriarchale Kulturen haben. Aber ich wollte noch ganz kurz aber doch noch sagen, was wirklich nicht stimmt. Der Buddha hat nie gesagt, dass Frauen nicht Erwachen erlangen können. Denn zu seiner Zeit, und das steht im Pali-Kanon drin, gab es etliche erwachte Frauen. Und die werden im Pali-Kanon beschrieben, sogar mit Namen. Die Tradition, die spätere Tradition, die hat dann die Behauptung aufgestellt, also in Asien die Tradition, die Behauptung aufgestellt, Frauen müssen erst als Männer wiedergeboren, dann können sie Buddhas werden. Aber es geht nur um Buddhas, nicht um Erwachen. Also ein Buddha, der eben alle, was weiß ich, 10.000 Jahre mal erscheint, das muss eine Frau, ein Mann sein. Aber das ist wirklich so nebensächlich, ja, das hat überhaupt keine. Ja.
Also ich weiß Tradition. Nicht, wie viele weibliche Rinpoches es gibt.
Es gibt einige.
Gibt es einige?
Ja. Okay. Und es gibt es gibt große, bedeutende Meditationslehrerinnen in Bangladesch zum Beispiel, in Burma, in Thailand, die auch Mönche als Schüler haben. Also ich finde, die Frauen haben im Buddhismus noch eine relativ große Anerkennung. Das sieht man auch, wenn man in den Ländern reist. Also die wirken in keiner Weise irgendwie verschüchtert. Also Tibeterinnen zum Beispiel sind sehr stark oder auch Thai-Frauen oder so. Aber ich finde, wir sollten das Thema wirklich nicht weiter ausreizen. Es ist ein historisches, ein kulturelles Thema. Und da, wenn wir jetzt zum Islam kommen, dann sind wir ja da noch bei einem problematischeren
bisschen Punkt. Bisschen provozieren ist
nicht schlecht. Ja, aber wir haben interessantere Punkte.
Ich wollte gerne noch zu der jungen Dame sagen. Also, Männer und Frauen sind gleichwertig, ja, aber sie sind nicht gleich. Und darum ist sozusagen, so wie um das Verfahren mit Frauen ein anderes, ja, als mit Männern. Es ist nicht wesentlich anders, aber es sind Kleinigkeiten, die anders sind. Das hat mit vielen Dingen zu tun. Ja. Und eine Frau reagiert eben anders, ja, auf Verlust oder auf diesen Herzschmerz, ja, als ein Mann, ja, sozusagen. Es liegt einfach auch darum, dass jeder Mann von einer Frau geboren ist. Ja. Und natürlich gibt es dadurch schon eine andere Stellung. Ja. Jeder Mann fürchtet sozusagen die Frau. Ja. Und in einer Beziehung ist es in der Regel so, dass die Frau führt, dass sie überlegen ist in ihrer Kraft, irgendwie in ihrer seelischen Kraft. Ja. Und dass sozusagen der Mann, wenn er sich entwickeln will, dann muss er eben die Frau ehren auf eine Art, ja. Aber er muss irgendwann aufstehen und sozusagen selber lernen, für sich zu sorgen. Ja. Und das kann er nur dadurch, dass er mit sich so weit in Kontakt kommt, dass er eben das Wahre, sozusagen das Wahre Selbst näher kommt und dadurch auch eben das Liebende Selbst, das dann eben auch einfach zu lieben ist, ja. Dann ist man nicht mehr schuldig, zum Beispiel. Ja, oder dass man eben sich selber kritisiert mehr als alles andere. Ja, oder dass man sich nicht vergeben kann. Ja, all diese Dinge, die lösen sich auf. Und die Weiblichkeit ist eben ein Aspekt Gottes.
Ja. Kann ich das so verstehen, dass der Mann sich von der gewaltigen Kraft der Frau sozusagen erstmal befreien muss, um dann in einem großen Schritt quasi über ihr zu stehen, um dann auch die Kraft der Frau in sich verwirklichen zu können. So etwa habe ich das verstanden. Vielleicht können Sie es mir noch ein bisschen genauer erklären.
Also, wie gesagt, es ist kein leichtes Thema. Ja.
Aber nicht. Es ist ein wichtiges Thema.
Die erste Lehrerin, der erste Lehrer ist immer die Mutter. Ja. In der Regel. Und dadurch entsteht einfach entwicklungspsychologisch schon ein bestimmter Mechanismus in dem Kind. Und die klassische Psychologie sagt ja, dass der Mann sozusagen erstmal die Mutter wieder sucht in der Partnerin. Ja. Und das kann man eben halt auch natürlich häufig sehen. Damit der Junge, der eben dann wirklich Junge bleibt, damit er aufstehen kann, muss er einen Mann finden. Wenn er jetzt aber einen Vater hat, der Junge geblieben ist, und in meisten der Fälle ist das so, kann er das nicht tun, weil er kein Beispiel hat. Da tritt dann eben der Meister in Kraft, dass der Meister ist sozusagen der vollendete Mann und der vollendete Mensch, der eben beides integriert hat. Der sozusagen nicht in Abhängigkeit steht zu irgendwem, der einfach in sich ruht und alles aufgenommen hat. Ja. Und es ist ja nicht Zufall, es ist ja kein Zufall, dass unser Leben zu einem ganz großen Prozentsatz von unseren Beziehungen dominiert ist. Ja. Unser Denken kreist ja 90% um unsere Beziehungen. In einem bestimmten Alter 100%.
Aber liegt es auch nicht daran, dass man da Falschwertigkeiten setzt, indem ich sozusagen von der Frau meiner Wahl oder dem Mann meiner Wahl erwarte, der oder die soll mich glücklich machen?
Ja, das ist wie gesagt im Mehrspielermodus. Wir können immer alles denken. Aber das Denken hat eben nicht die Kraft. Es gibt im Sufitum einen Unterschied zwischen Denken und Sehen. Ja. Das Denken denkt das Gleiche. Ja? Also zum Beispiel denkt es, ist nicht gut zu rauchen. Ja? Als Beispiel. Und sagt zu sich selbst, ist nicht gut zu rauchen. Ja? Es hat aber nicht die Kraft, dadurch das zu lassen. Obwohl es alle Gründe kennt, es nicht zu tun. Ja? Während wenn man es sieht, bekommt man auch die Kraft dazu, es zu ändern. Ja, das ist der Unterschied zwischen Denken und Sehen. Und wenn eine Praxis gut ist, wenn sie funktioniert, dann erzeugt sie dieses Sehen. Man sieht dann plötzlich seine Stellung mit jemandem, wie man ist zum Beispiel. Ja, man sieht das einfach. Ja. Und man sieht dann, ich bin der Junge in der Beziehung zum Beispiel. Ja. Nur als Beispiel. Ja, oder ich bin der Tyrann. Ja, oder ich bin was auch immer es sein mag dann. Ja. Und kann es dann aber, dadurch, dass man es sieht, umwandeln. Ja. Oder eben man sieht, dass ich immer erwarte, dass die Frau mich glücklich macht. Ja. Oder dass ich immer Bestätigung brauche von ihr. Sonst wird das nichts. Ja. Und so weiter. Also ein geistiger Weg ist ja nicht abgespalten von dem täglichen Leben. Das muss ja genau andersrum sein. Er muss sozusagen eindringen in das tägliche Leben. Ja. Und wenn es dort Frucht zeigt, wenn dein Leben sich beruhigt, ja, zum Beispiel, wenn es klar wird, wenn es nicht ständige Konflikte gibt, sondern einfach ruhig wird, wenn du dort bist, wo du bist, einverstanden bist, da zu sein, mit dem Menschen, mit dem du bist, bist du einverstanden. Ja? Wenn das eintritt, dann hast du eine Wirklichkeit erreicht. Mhm. Und davor nicht. Ja. Mhm. Und dann musst du dich eben selber beobachten, dann musst du halt sehen, wie viel Raum nimmt es ein in mir, ja? Meine Beziehungen, mein Drama, wie viel Raum nimmt es ein, wie viel Prozent hat das in mir. Ja? Und wenn es eben 99% hat, dann weißt du, es hat noch nicht funktioniert. Ja? Das ist ganz einfach und da musst du natürlich aufrichtig mit dir sein, du musst natürlich den Mut haben. Das ist das Entscheidende, man muss den Mut haben, sich sehen zu wollen. Und die Wahrheit ist immer erstmal gegen das System, das Ego-System. Das ist unausweichlich so. Ja? Wäre es anders, wären wir ja alle da. Aber das ist natürlich auch das Spiel. Ja? Das ist das göttliche Spiel sozusagen. Die Freude der Existenz ist, uns erwachen zu sehen. Ja? Aber damit es wirklich ein gutes Spiel wird, muss es schwierig sein. Ja? Muss es herausfordernd sein. Muss es abenteuerlich sein. Muss es all diese Komponenten haben. Ja? Und es hilft natürlich, wenn man einen Erwachten gefunden hat, der im Idealfall ein Leben teilt, das dein Leben ist. Der auch verheiratet ist oder in einer Beziehung lebt oder wie auch immer, ja, der einfach so ein Leben lebt, das er jetzt sozusagen kennt, der weiß, wie du lebst. Ja. Der sozusagen nicht 10 Meter vor dir sitzt, sondern einen halben Fuß vor dir geht, ja, der das Leben teilt. Und in dieser Alltäglichkeit scheint, ja, leuchtet. Das ist sozusagen der Sufi-Meister. Ja. Der Sufi-Meister setzt sich nicht weit weg von seinen Schülern, sondern der sitzt unter ihnen, der lebt mit ihnen, der arbeitet mit ihnen, der betet mit ihnen, der ist zugänglich. Ja. Er ist einfach da. Ja. Und in diesem Alltäglichen, außergewöhnlich zu sein, das ist die Meisterschaft.
Wir haben sehr viel von Liebe gesprochen. Ja. Für mich ein bisschen verklärte Sache. Also mit der Liebe, wenn ich als Mann habe eine Familie, jetzt begeistert mich irgendetwas oder irgendjemand, und ich lasse meine Familie sitzen und kümmere mich um das, was mich begeistert hat. Das ist was mit Liebe zu tun.
Nein.
Das haben Sie aber gerade gesagt, wenn ich jetzt ein Meistertreffen, wo ich denke, das ist
ja, wenn Sie ein Meistertreffen, das ist die einzige Ausnahme. Also ich sag mal so, wenn Sie einen wirklichen Meister treffen, wissen Sie das.
Ich habe schon manche Leute getroffen, die haben einen Meister getroffen, aber es war dann der falsche.
Ja. Wie gesagt, wenn Sie Ihren Meister treffen, ja, der für Sie der Meister ist, dann ist er das. Egal, ob das jetzt für jemand anderen ist oder nicht. Das ist man kann nicht den Meister beweisen. Ja. Man kann auch jetzt nicht sagen, so. Es gibt natürlich Zeichen eines Meisters. Ja. Aber es muss nicht sein, dass ein Meister für alle da ist, ja, oder alle erkennbar ist.
Ich kann herausstellen, das war doch nicht der richtige Meister. Ich kenne Leute, die sind 5 Jahren.
Ich kenne auch solche Leute, ich kenne tausende von solchen Leuten. Aber das ist nicht, das ist diese Gefahr, mit der müssen Sie zurechtkommen.
Aber die Kinder sind zwischen kleine, die Kinder.
Ja, das ist passiert und das wird vielleicht nochmal passieren, ja, mit vielen Leuten.
Das hat mit Liebe nichts
zu tun. Das hat mit Liebe nichts zu tun, nein.
Aber ich habe es gemacht.
Also, Sie haben es gemacht.
Habe ich gesündigt oder was habe ich gemacht?
Nein, Sie haben nicht gesündigt, sondern Sie haben halt einfach, vielleicht waren Sie nicht so in Kontakt mit sich, wie es hätte sein sollen. Ja. Und es gibt da keine Schuld. Ja. Wenn Sie mit einer guten Absicht etwas machen, ja, dann ist das erstmal in Ordnung so. Ja. Wenn Sie dann erkennen, dass es nicht gut war und Sie können es wieder reparieren, dann sollten Sie das versuchen. Und wenn es nicht geht, ja, müssen Sie einfach weitergehen. Es ist einfach so, wir lernen natürlich durch Fehler. Ja. Also das ist jetzt ein gravierender Fehler, aber wir machen ja dauernd Fehler. Und im Sufitum ist ja schon der ungeordnete Gedanke ein Fehler. Ja. Also wenn Sie an einer bestimmten Stufe sind, ist nicht mehr die Hand, die das Problem ist, ja, die irgendwas falsch macht, ja, sondern es ist schon weiter oben angesiedelt. Ja? Es ist schon, es sind Subtilitäten, ja? Dass ich jemanden anschaue und ich schaue ihn vielleicht wertend an oder nicht respektvoll. Ja? Dann falle ich schon runter, zum Beispiel.
Ja. Das, wolltest du gerade zu dem Problem noch was sagen? Oder?
Zu dem letzten, was Sie sagten, wollte ich mal sagen, also das ist völlig übereinstimmend mit dem Buddhismus. Also,
ja, ich habe ja nicht Buddha. Gesagt,
ja, ja, nein, ich meine, ich wollte es nur noch mal betonen oder wiederholen. Und ohnehin habe ich den Eindruck, dass ich sehe kaum Unterschiede, wirkliche Unterschiede in der Praxis. Also was Sie auch die Kritik, die Sie am Verstand gesagt haben, das genau das Gleiche hat der Buddha auch immer gesagt. Ja. Und dass es da eine Differenz, eine riesige Differenz zwischen Theorie und Praxis gibt, zwischen dem, was wir denken und wollen und wünschen und dem, was wir tun, das ist das gehört zum Menschsein. Und das liegt einfach daran auch, dass wir bestimmte Gewohnheitsenergien haben, wo wir unseren gleichsam stärksten Begierden nachfolgen, ja, dem, was wir haben wollen und dem, was wir nicht haben wollen. Und die aber zu transformieren in eine Weise, in der Liebe oder der Offenheit oder der Weite, das ist der ganze Lebens- und Praxisweg. Und das geht halt nicht so schnell. Deswegen denke ich, man kann nicht jetzt Leuten den Vorwurf machen, dass sie meditieren und zu Hause aber was anderes machen oder
das
im Alltag.
Das machen wir nicht. Aber
das ist viele allgemein menschlich.
Viele bemerken es nicht. Es geht nicht darum, jemanden zu bewerten und zu sagen, du machst es falsch oder so. Ja. Es geht darum, dass wir helfen uns gegenseitig, indem wir uns hier austauschen. Und vielleicht sagt der eine was und denkt sich, oh ja, stimmt, das ist, glaube ich, bei mir so.
Ja.
Und dann ist es nicht ein Abwerten, sondern es ist das Gegenteil, es ist eine Einladung.
Also, nur noch eine kleine Ergänzung, wo ich eine kleine Berichtigung. Als Sie vorhin sagten, ich habe ja dieses Zitat gebracht, von Bodhidharma, große Weite, nichts Heiliges. Das Nichts Heiliges heißt, alles ist heilig. Ja? Nichts Heiliges heißt, nichts Einzelnes ist heilig, weil der Kaiser hat gefragt, was muss ich denn Heiliges tun? Und was Bodhidharma sagen wollte, greift hier nicht was Einzelnes raus und halte das für heilig, sondern alles ist heilig. Und große Weite wiederum ist Liebe. Große Weite ist Liebe.
Ja, ich wollte noch kurz auf diese Lama-Geschichte eingehen. Also wie finde ich den Meister und wie verhindere ich, dass ich da abstürze? Weil das ist tatsächlich ein Drama, wenn sowas passiert. Und dafür ist sinnvoll, dass man ein bisschen geschickt vorgeht. Wir haben bei uns im Dharma ja das Sprichwort, erst prüft der Schüler den Lehrer 5 Jahre und dann prüft der Lehrer den Schüler 5 Jahre. So viel Zeit haben wir nicht mehr, aber dafür haben wir ja auch die Zentren und die Gemeinschaften. Man kann verschiedene Lehrer kennenlernen, bevor man sich sozusagen ganz intensiv auf den einen einlässt, mit dem man dann arbeitet. Man lernt die kennen, man hört, wie die anderen mit ihm arbeiten, man kriegt so einen Eindruck und man geht eben auch, wie er berichtet hat, mit dem Lehrer mal in den Alltag, um zu schauen, was taugt er im Alltag. Ja. Also auf dem Stuhl, auf dem Thron macht jeder eine gute Figur, ne? Aber mal so ein paar Tage mit einem Lehrer reisen, hilft viel, um ihn kennenzulernen.
Prüfen heißt doch drüber nachdenken.
Nee, prüfen nicht heißt nur, gucken, taugt also, der Lehrer ist. Also ich gucke
schauen, mir an. Schauen und erleben.
Ja. Das ist gut, das ist nicht so gut.
Ja, ja, dafür gibt es Kriterien.
Nicht drüber nachdenken, was ist, aber das ist dann das Denken.
Da gibt es Kriterien. Ist er liebevoll, ist er freudvoll, ist er furchtlos?
Also es gibt ein Sprichwort.
Ja, das Erfahren,
würde ich sagen. Das Erfahren, genau. Ja. Denken reicht nicht.
Aber mit dem Denken durchstoßen in eine Erfahrung ist eine ganz andere Ebene. Nur das kurz dazu.
Ja, aber es gibt ein Sprichwort bei uns. Wenn du einen Esel als Lehrer aussuchst, ja, und du hast aber in ihn Vertrauen, absolutes Vertrauen, dann wird er dich zu deiner höchsten Bestimmung führen.
Ja.
Und wenn du mit dem höchsten Buddha zusammen bist, ja, aber du kannst dich nicht hingeben, du kannst aus irgendwelchen Gründen es einfach nicht tun, dann passiert eben auch nichts. Ja. Und diese Gefahr, dass ein falscher Lehrer auftaucht, der kannst du nicht entrennen. Es ist einfach so. Es ist aber nicht die größte Gefahr im Leben, die man haben kann, sozusagen. Ja. Steh einfach wieder auf. Verstehst? Versuch's nochmal. Und das, was in dir heilig ist, das kann nicht beschädigt werden. Ja. Und deswegen musst du da auch keine Angst haben. Also ein Lehrer, der kein wirklicher Lehrer ist, kann dich nicht beschädigen. Das kann nur einer, der ein wirklicher Lehrer ist. Der kann wirklich zu deiner Seele hinkommen, sozusagen, und sie wirklich packen. Ja. Aber einer, der eben nicht ist, der kann dich auch nicht wirklich erreichen in deinen tiefsten Ebenen. Ja. Verstehst du? Der kann nicht dein Herz so in Stücke brechen, dass es nicht mehr zu reparieren wäre. Deswegen musst du dir auch keine Sorgen darüber machen. Ja. Ja, es wird schon wehtun, aber es wird dich nicht kaputt machen.
Verstehst? Ich entscheide doch, oder ich entscheide durch mein Gefühl, aber egal wie, das ist der richtige Lehrer.
Du wirst es wissen, du wirst es wissen. Ich sag, schau mal, wie hast du deine Frau gefunden? Ja? Du hast einfach entschieden, das ist deine Frau. Dann sagt dein Freund zu dir, mein Gott, du Junge, du kannst doch die Frau da nicht nehmen. Das,
und später denkst du, man stellt schon eine Antwort zu.
Und 10 Jahre später denkst du, was? Genau.
Ja. So, es sind noch weitere Fragen, müssen wir zu denen noch kommen. Die beiden, die Damen und er. Ja.
Erst die Frau mit den roten Haaren. Die ist, also, nee, Moment.
Sie die rote Dame, also, er.
Die mit den roten Haaren.
Die ja, genau.
Also mich beschäftigt sehr stark, was ist mit all diesen Menschen, die schon als Straßenkinder ihr Leben beginnen und diese ganz vielen, die gar nicht die Chance haben, damit in Kontakt zu kommen, wenn man die mal kennengelernt hat, die auch dann in den Begriffen, wie wir als Privilegierte haben, sehr schnell kriminell werden und ähnliches mehr. Was, das sind ja jetzt weltweit Millionen von Seelen, die dieses Schicksal haben. Wo sind die unterzubringen in dieser Darstellung von der höchsten Wirklichkeit? Das ist die Frage 1. Die Frage 2 ist, es wird jetzt sehr viel als Beispiel gebracht, wie man in Beziehungen umgeht. Also gerade in den westlichen Ländern gibt es ja also auch ganze Heerscharen von alleinerziehenden Müttern, die sehr viel leisten müssen, ohne diese Liebe jemals kennengelernt zu haben und so weiter. Was passiert denn mit all diesen Seelen in diesem wunderschönen Konzept?
Oh, warte. Also Michael, mach du mal.
Also ich kann jetzt nicht für Sufis antworten, aber aus buddhistischer Sicht. Aus buddhistischer Sicht. Das ist, was Buddha gesagt hat. Das Leben, es gibt kein Leben ohne Leiden. Und es gibt Ursachen für Leiden und man wird, wenn man nicht selber daran arbeitet, aus diesem Leiden nicht rauskommen. Und dann unterscheidet man schon im Buddhismus, es gibt Situationen, wo es leichter ist, sich zu befreien und andere, wo es schwerer ist. Das stimmt, das wird so gesehen. Und die, wo es leichter ist, wo man an sich arbeiten kann, wo man den inneren und äußeren Überschuss dafür hat, das nennt sich dann kostbare Menschengeburt. Und wenn man so privilegiert ist, dann sollte man es nicht dafür nutzen, lauter Fernsehserien auswendig zu lernen, sondern um an sich zu arbeiten, um anderen helfen zu können. Also wenn man in der privilegierten Situation ist, man hat inneren und äußeren Überschuss, um an sich zu arbeiten, dann aus buddhistischer Sicht wäre es blöd, diese Gelegenheit nicht zu nutzen. Weil wir kommen ja wieder. Ja, wir Buddhisten kommen wieder und wenn wir so eine Gelegenheit nicht nutzen, dann landen wir womöglich selbst an so einer Stelle, wo wir uns dann nicht mehr befreien können.
Ja, weil wir als Buddhisten wiederkommen.
Ja, es
ist keine Antwort, die eine Lösung hat für das Problem, aber dafür hatte der Buddha auch keine Lösung. Also es gibt nicht sozusagen den Schnips, den man machen kann, damit die Welt gut wird. Der Buddha hat gesagt, dass die Wesen sich nur selbst vom Leid befreien können. Das kann man nicht für andere tun. Klar kann man, wenn jemand in existenzieller Not ist, helfen. Man kann dafür sorgen, dass es gerechte ökonomische Verhältnisse gibt und so weiter. Dafür kann man sich einsetzen. aber man kann es nicht garantieren und man kann nicht garantieren, dass eine noch so tolle gesellschaftliche Utopie nicht doch wieder schief geht. Jede Wirkung hat Nebenwirkungen. Also aus buddhistischer Sicht können sich die Wesen am Ende nur selbst befreien aus den Leiden. Man kann helfen, aber am besten hilft man, indem man erstmal an sich arbeitet, denn die anderen hören ja auch nicht auf einen. Ja, also wenn man schon so weit wäre, dass die anderen auf einen hören, dann wäre man schon weit.
Ja, pass auf. Also,
ich habe eine Frage prima dazu.
Ich
wollte von Ihnen wissen,
er wollte noch was sagen.
Buddhismus, Karma-Gedanke existiert.
Okay, frag dann dazu. Also, ich habe vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren habe ich einen Tschech gefragt, Was sollen wir denn jetzt mit Syrien machen? Ja? Wie sollen wir denn jetzt darüber nachdenken sozusagen, ja, und so weiter? Dann hat er zu mir gesagt, wie weit kannst du sehen? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie weit kann ich sehen? Vielleicht 100 Kilometer vielleicht. Ja? Ja, ungefähr 100 Kilometer vielleicht. Ja. Also wie weit kannst du hören? Ja. So, ja, wie weit kann ich hören? Ja? Vielleicht 10 Kilometer. Könnte sein, ne? Etwa. Ich vermute es mal jetzt einfach. Ja. Und er sagte, wie weit kannst du riechen? Ein paar hundert Meter. Ja? Ja. Vielleicht. Da hat er gesagt, in dem Radius kannst du agieren. Ja? Und mehr geht nicht. Und wenn du das tust, ja, wenn du also sozusagen nach deinem Nachbarn schaust, beispielsweise, ja, und den mal fragst, geht's gut? Und wenn der sagt, ich bin kurz vorm Verhungern, und sagst, um Gottes Willen, also kommen Sie zu mir, ich gebe Ihnen Essen, dann ist das, hat das eine Wirklichkeit. Und diese, du kannst nicht 1000 verhungernde Kinder im Sudan berühren, sozusagen. Vielleicht kann man spenden, ja, das wäre möglich, aber mehr, viel mehr als das, dass man betet, dass man spendet, ja, kann man nicht machen. Aber was man machen kann, ist eben sozusagen sein eigenes leidbringendes Verhalten abzustellen. Ja. Und wenn Sie sozusagen den Menschen, die wir verletzen, regelmäßig verletzen vielleicht, ja, wenn man das schon mal nicht mehr macht, dann ist schon sehr viel gewonnen. Ja. Und das fängt man eben an zu verstehen, wenn man im Einzelspielermodus ist. Dann schaut man nicht mehr heraus, das, ja, irgendwie weit weg. Wenn es ganz weit weg ist, also jetzt zum Beispiel, wo wird die Welt in 20 Jahren sein? Das ist das, was wir sagen, es gibt 3 Angelegenheiten. Die erste ist die göttliche Angelegenheit. Die geht uns nichts an, die können wir auch nicht wissen. Ja, also was in 20 Jahren ist, ist nicht in unserem Bereich. Ja. Dann, was macht der andere, ist auch nicht unsere Angelegenheit. Ja. Die Angelegenheit, um die du dich kümmern musst, ist deine eigene Angelegenheit, dein eigenes Theater. Ja, und das zur Ruhe zu bringen. Ja, das eigene Drama abzustellen. Ja. Den nächsten Schritt zu machen. Das wäre in die energetische Ebene hineinzugehen, ja, die völlig anders ausschaut, in der man versteht langsam, wie die Matrix funktioniert, in der man auch befähigt ist, sogar die Vergangenheit zu berühren. Ja. Denn sowohl, dass natürlich ist es keine Frage, dass nur jetzt existiert, aber jetzt war ja auch gestern. Ja. Und jetzt wird auch morgen sein. Alle Zeiten fallen zusammen, denn jetzt, wenn sich das Bewusstsein wirklich ausdehnt, dann ist es möglich zu reisen. Ja? So wie Einstein ja auch gesagt hat, ist Zeitreisen sind möglich. Ja? Es ist wissenschaftlich möglich. Was nicht möglich ist, was das Problem mathematisch gesehen in der Zeitreise ist, dadurch, dass alles miteinander vernetzt ist, kannst du nicht mehr zum Ursprungsort zurückkehren. Ja? Das heißt, wenn du losreist, kommst du nicht mehr da an, wo du warst. Ja? Das ist das Problem der Zeitreise. Jetzt gibt es aber die Quantenphysik, ja? Und die sagt uns, wir haben es gelöst. Ja? Weil du kannst nämlich an 2 Orten gleichzeitig sein. Ja? Das ist der berühmte...
Das ist die Teleportation.
Ja, Karma. Mhm. Ja, Sie möchte wissen, Karma. Also Karma... Was verstehen Sie denn unter Karma und Schwanger?
Ursache und Wirkung.
Also, ja, also Ursache und Wirkung, natürlich gibt es die.
Das ist ja keine Frage.
Also was du säst, das erntest du. Das ist ganz einfach. Ja. Das ist ganz einfach.
Aber dann kommt die nächste Frage, die damit zusammenhängt. Was kann ich als Sophist jetzt tun, wenn ich eine Frau bin, um mich zu entwickeln? Also dann früher haben tatsächlich Buddhisten gesagt, man muss im nächsten Leben ein Mann werden, damit man sich weiterentwickeln kann. Das weiß ich
nicht. Nein, das würden Ihnen nicht sagen.
Die waren so verstimmt.
Ist egal, aber das war zu dem.
Ja, aber es ist jetzt nicht relevant. Es ist jetzt nicht relevant.
Wenn man das geschichtlich anguckt.
Es ist jetzt nicht relevant. Es gibt also heute kein Buddhismus.
Aber was kann ich sozusagen,
das drückt das Böse, das machen wir.
Wie kann ich mich dann weiterentwickeln?
Also wir werden Ihnen nicht sagen, dass Sie zum Mann werden müssen. Ja. Das hoffentlich nicht. Aber Sie fangen eben an, sich zu beobachten. Ja? Und Sie fangen eben an, bestimmte Praxis auszuführen, bestimmte Regeln zu befolgen, auch einfach, ja, die Sie schützen, die andere vor Ihnen schützen auch. Ja. Und wenn Sie das machen, dann wird Ihr Leben automatisch einfach ordnen. Ja. Es gibt Gesetze im Universum. Ja. Es gibt Gesetze, universelle Gesetze. Wenn ich auf jemanden einschlage, dann schlägt es irgendwann auf mich zurück. Ja. Es ist ein Spiegel im Universum. Das heißt, wenn ich erkenne, was ich tue, ja, warum mein Leben eben nicht eine einzige Gerade hinauf in den Himmel ist, ja, wenn ich das verstehe, warum das so ist, dann kann ich es auch lassen. Ja. Und das ist die Heilung. Ja. Ist nicht nur zu sehr, dass man was tut, sondern dass man vor allem erstmal was lässt. Ja. Das ist das Schwerere. Ja. Tun, das Ego liebt es zu tun. Deswegen kommen ja auch alle mal zur Meditation und machen dies und machen jenes und Yoga und alles Mögliche. Ja. Aber etwas zu lassen, was wir uns wünschen, ja, das ist schwierig. Ja. Also etwas zu opfern, ja, das ist sehr schwierig.
Ich würde sagen, ganz kurz, er war noch vorher dran und dann waren, glaube ich, alle. Ja, nee, wir können nicht mehr. Wir haben jetzt schon 7 Minuten überzogen. Ich würde sagen, wir machen noch 7 Minuten weiter überziehen und dann machen wir einen Stopp und gehen hoch in die Bibliothek. Und wenn es viele sind, können wir auch hier unten weitermachen. Aber damit sozusagen der Abend ein für die, die nach Hause wollen oder müssen, auch ein ordentliches Ende hat. Jetzt noch ein paar Fragen, vielleicht bitte um kurze Antwort und nachher dann weiter. Ja, okay. Und deine Frage und dann waren da ein paar Frauen. Und das ist die 2. Das war wirklich Frauen. Das war wirklich Frauen. Nein, 1, 2, 3. Ich hab die genau im Blick.
Naja,
das sind wir beim Ziel. Aber er war noch vorher dran.
Meine Frage ist für die 7-Minuten-Regel nicht besonders hilfreich.
Mhm. Dann verschieben wir sie auf nachher. Du bist ja eh dabei. Gut, okay.
Die Frage ist direkt im Anschluss dazu. Ich denke, die Frage nach Karma impliziert die Frage nach Reinkarnation. Ich müsste gerne diesen Blick auf Reinkarnationsgedanken lassen. Das weiß ich nämlich noch nicht von den
Es ist nicht wichtig, in einer bestimmten Weise zu wissen, was zurückliegt, ja, wenn man sozusagen, wenn es das gibt, wenn man zurück war. Ja. Jetzt ist jetzt, die Aufgabe ist jetzt, und ob es sich nochmal wiederholt oder wie es sich wiederholt, ja, ist schwierig. Also wir glauben nicht an eine eindimensionale Wiederholung, das heißt, sie sterben und kommen so wieder, wie sie jetzt sind, mehr oder weniger, ja, und dann geht es wieder los irgendwie.
Im Buddhismus aber auch so.
Ich wollte nur wissen, ob überhaupt, also nach dem Wie um Gottes Willen, sehe ich auch so, aber rechnen Sie oder denken Sie in diesen Dimensionen, dass die Reinkarnation für Möglichkeiten, oder ist es total ein Gedanke, der abgelehnt wird im Buddhismus? Das ist meine Frage.
Nein, es gibt da keine einhelligen Positionen, okay. Ja. Und traditionell im Islam gibt es keine Reinkarnation, so wie es auch nicht im Christentum gibt und so wie es auch nicht im Judentum gibt. Und wir gehören ja zu diesem abrahamitischen Zweig sozusagen. Mhm. Und jetzt, es gibt natürlich unter den Mystikern verschiedene Ansichten einfach. Ja. Und zum Beispiel gibt es die Ansicht, dass wir in einem multidimensionalen Universum leben und dass sozusagen die Leben, ja, oder das, was wir als Leben erleben müssen, ja, sich multidimensional abspiegeln. Das heißt, dass sie in einer anderen Dimension vielleicht ein Mann sind beispielsweise, ja, und so weiter, und eben in einer anderen Dimension, aber in dieser seelischen Konfiguration ihr Leben leben. Ja. Mehr wie in einem Hochhaus. Es gibt eben da viele, ja, die gleichzeitig alle in diesem Haus leben und eben ihr Leben leben. Ja. Nicht nacheinander, einer zieht aus, einer zieht ein wieder, sondern alle sind sie da. Ja. Und dann gibt es natürlich einfach auch die Sache, dass ihre Reise nicht aufhört. Ja. Also sie ist nicht wiederkehrend, ja, sondern sie ist ausdehnend. Ja. Also sie reisen woanders hin. Ja. Und an diesen Städten erleben sie eben anders. Das ist so, wie wenn sie anfangen, aus ihrer Persönlichkeit hinauszugehen, während sie in eine verlassen sie sozusagen ihre persönliche Atmosphäre und sie kommen in die kosmische Atmosphäre hinein. Ja. Dann verlassen sie die kosmische Atmosphäre und sie kommen in das, also ihren eigenen, in die Heliosphäre, also ihr Sonnensystem, wenn man so möchte. Ja. Dann kommen sie in die Universums, also das Universum. Dann gehen sie darüber hinaus. Ja. Und so weiter. Und wenn sie das selber erfahren, dann werden diese Dinge auch ihnen beantwortet. Und solange das eben nicht ist, ja, weil das Ego hat ja die Idee, dass es alles verkraften kann, was es erfährt. Ja, oder dass es alles wissen kann. Ja, ganz unbeschadet, dass es einfach so weit schon ist. Ja, das kann alles, es gibt kein Geheimnis, was nicht groß genug sein kann, dass ich es nicht wissen kann. Ja. Aber das ist eben nicht so. Und aus dem Grund sind sie eben verhüllt. Ja. Das ist ganz einfach. Ja. Es wird dann das Wissen zu ihnen kommen, ne, über Karma oder Nicht-Karma oder wie es dann auch sein soll, wenn sie dazu fähig sind, es zu empfangen, ja, und nicht davor.
Wenn Sie noch dran nehmen und dann gerne ersten Break. Das
ist auch ganz kurz. 10 Minuten. Und das ja, ist
ja, ob Frauen im Buddhismus auch einen Lehrer aufsuchen können oder ob das ist.
Was? Ob Frauen im Buddhismus auch einen Lehrer aufsuchen können? Im Sufismus, ja, ja. Auch Lehrer aufsuchen können.
Also aufsuchen oder halt, ja. Weil sie vorher vorne werden.
Ja. Was wollen Sie davon?
Ob im Sufismus.
Also einfach mal lauter sprechen.
Ob Frauen im Sufismus auch einen Lehrer aufsuchen können? Oder ob das nur jemand gesagt hat?
Natürlich, ja. Das ist meine Freundin. Ja, schau dir mal an. Hier, das sind hier auch ein paar Schwestern schon mal.
Und gibt es auch so viele Lehrerinnen?
Ja, gibt es auch. Schächer.
So viele Meisterfrauen.
Ja, super. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal von Irina Twili gehört? Nicht? Doch, manche. Irina Twili müsst ihr doch mal gehört haben. Wie heißt ihr berühmtes Buch? Der Weg durchs Feuer.
Es ist klasse, wenn ein Abend nicht sein Ende findet, weil alle Fragen beantwortet sind, sondern ganz viele Fragen erst richtig losgehen. Und wir wollen niemanden nach Hause gehen lassen mit einer Frage, die ihn nicht schlafen lässt. Aber ja, wir können nicht alle zusammen alle Fragen zelebrieren. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt sozusagen gemeinsam mit einer Übung einen Schlusspunkt hinter den offiziellen Abend. Und dann machen wir aber hier noch weiter für die, die, wie gesagt, noch was auf der Seele haben, dass sie
die ganze Nacht gelöst
machen wollen. Ne? Genau. Wir sitzen mit geradem Rücken, die rechte Hand ruht in der linken, die Daumen berühren sich leicht. Und wir laden. Erst, wir richten die Aufmerksamkeit auf den Atem. Beim Einatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir ein. Beim Ausatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir aus. Wir sind in jedem Augenblick präsent im Jetzt. Dann laden wir ein, die Weisheitslehrer, die
die Menschheit vorangebracht haben. Heute Abend war die Rede von Buddha, von Jesus, von Propheten. Und da gab es noch viele, viele andere. Und wie heute Abend zu merken, gibt es verschiedene Sprachen und verschiedene Modelle, aber auch das Erleben, der Weg zum Erwachen, der Weg zur Liebe, zur Freude, so verschieden nicht ist, dass wir alle mit den gleichen Hindernissen kämpfen. Und wer mag, kann sich die Weisheitslehrer, die er kennt und die er mag, hier im Raum als präsent vorstellen. Die sind jetzt da. Und die freuen sich, dass wir hier diese Begegnung hatten. Die freuen sich darüber, dass wir klüger geworden sind heute Abend, etwas über uns und unseren Weg gelernt haben. Und wer mag, kann sich jetzt vorstellen, wie er von jedem dieser Weisheitslehrer den Segen bekommt, dass uns der Weg gelingt. Weil das ist den Weisheitslehrern nicht so wichtig, ob wir ihr Kunde sind, sondern dass wir wirklich gehen. Die sind dann nicht eifersüchtig oder kleinlich, sondern die sind großzügig. Wir werden ganz zum Schluss den Segen vom Buddha bekommen, für die ihn nehmen wollen. Aber wir hören vielleicht einen Segen, wie er in der Sufi-Tradition üblich ist, wenn man dem Lehrer begegnet. Was würde ein Lehrer sagen?
Don't worry.
Und dann hören wir den Buddha. Wer ihn hören mag, kriegt den Segen für den Weg mit dem Mantra, das auf Deutsch heißt Geh. Geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Theata om gate, gate, paragante, parasangate, bodhisoha. Und wir hören den Segen noch ein zweites Mal und wir spüren, der Buddha wünscht alles, dass es gelingt und die anderen Weisheitslehrer, die wir mögen, die sind dabei und geben ihren Segen mit. Theata om gate, gate, paragate, parasangate, bodhisoha. Und wir magen in den Segen ein drittes Mal und diesmal für alle die, denen wir werden helfen können, wenn wir zu etwas gelangt sind. Die sind heute Abend nicht physisch hier, aber die versammeln sich jetzt hinter uns, legen ihre Hände auf unsere Schultern. Und zählen auf uns, dass uns der Weg gelingt. Und für die nehmen wir den Segen jetzt mit. Theata om gate, gate, paragate, parasangate, bodhisoha. Und dann wünschen wir, dass all das Gute, das heute Abend entstanden ist, das heilsame Stärken, dass es hilft, dass Wesen, alle Wesen ihr Leid überwinden, und Glück erlangen. Das Erkennen von Geist. Danke fürs Dabeisein heute Abend. Danke schön fürs Dasein. Wir bleiben noch für die, die jetzt noch vertiefen wollen. Wenn es die Frage ist, gehen wir in die Bibliothek, da sitzt es sich gemütlich, aber sonst bleiben wir hier. Und, aber wir lassen jetzt mal eben 3 Minuten Pause, damit die, die nach Hause wollen oder müssen, jetzt sozusagen den Haken dran machen. Und wer noch will, kann die Fenster aufmachen zum Lüften. Wie gesagt, vorne kann man noch eine Spende hinterlassen fürs Haus. Und die nächsten Abende stehen auf dem Zettel. Ich sage es gerade nur kurz an, Buddhismus und Physik. Das ist nächste Woche, die Woche drauf. Das machen wir beide dann, Buddhismus und westliche Philosophie. Und dann am 2.5. Buddhismus und Politik. Was ist der Nutzen für alle Wesen? Fragezeichen. Das wären jetzt die nächsten Abende. Wer will, kann das aber auf unserer Homepage nachgucken und da kann man auch dieses Programm dann runterladen. Das wird auch morgen auf der Homepage stehen. Danke fürs Dabeisein. Gute Zeit.
Danke.
Und man sieht sich wieder. Entweder in diesem oder im nächsten Leben. Mal schauen.
Oder auf einem anderen Planeten.
Oder auf einem anderen Planeten.
So.
Okay. Jetzt 3 Minuten Pause und dann machen wir hier in kleiner Runde weiter.
Ja, ich denke schon, ich weiß nicht, aber jemand kann es
Das kann sein, meine Frau wird über Ostern einen Betrieb machen. So, dann würde ich jetzt sagen, wer hier bleibt, setzt sich wieder hin. Wer hier bleibt, setzt sich wieder hin.
Ja, ich glaube, es ist ziemlich nicht mehr so ganz kreis. So. Wir haben sie über Kaminrunde genannt, ohne Kamin, aber so groß war sie noch nie. So, jetzt dürfen alle Fragen gestellt werden.
Ja, vielleicht kommt ein bisschen näher.
Achso, er war das vorher.
Später geschoben.
Meine Frage ist, nicht darauf abgezielt, dass irgendwer verletzt wird, aber es gibt so einen Leitspruch, der eigentlich immer gut funktioniert, der ist nullius in verba, nach niemandes Worten. Dinge sind wahr, nicht weil jemand sagt, sie sind wahr, sondern weil sie wahr sind. Und okay, es gibt den Leitspruch, nullius in verba, das Latein für nach niemandes Worten. Also der sagt im Prinzip aus, dass Dinge wahr sind, ohne dass es gebunden ist an den, der sie gesagt hat. Wie die Gravitation nur dann wahr ist, wenn Newton wahr ist. Aber wenn es Newton nie gegeben hätte, gäbe es trotzdem Gravitation. Okay. Jetzt ist die Frage, warum brauche ich dringend einen Meister? Weil,
das ist eine gute Frage.
Weil wenn der mit mir spricht, dann sagt er ja auch nur Worte, das sind wieder Konzepte in meinem Kopf, die ich dann erst über das Verstehen zerbrechen muss.
Okay. Also, es ist nicht so, dass du einen brauchst. Bei uns sagt man, ein Meister, der kann nichts für dich tun, außer eine Sache. Ja. Dass er die Reise, die 200 Jahre dauert, auf 2 Tage kürzt. Ja. Du wirst einfach, das ist einfach Physik, weißt du, wenn du jemanden triffst, dessen geistiges Feld stärker ist als deines, dann wird es eine Transmission geben. Ja, dann wird es sozusagen osmotisch. Ja. Du wirst auch, wenn er nichts sagt, wirst du davon profitieren. Ja. Und es ist wie du wirst einfach gesegnet, sagen wir es mal so. Ja, und durch diesen Segen hast du Öffnungen. Ja. Und es werden dir einfach Dinge leichter fallen, die zu sehen oder vielleicht auch anzunehmen. Und natürlich sind es Worte, aber weißt du, die Worte kommen ja mit einer Energie zu dir. Ja. Und es muss gar nichts Spezielles sein. Es kann schon sein, dass er dich einfach fragt, wie geht's dir? Ja. Und plötzlich geht's bei dir ab. Ja. Deswegen ist nicht, dass du es musst. Ja. Aber es verkürzt die Angelegenheit sehr. Und du hast natürlich, vor allem eins, du hast einen Schutz. Wenn du alleine bist, kannst du natürlich viel mit dir, mit deinem Kopf anstellen. Ja. Und dir einiges einreden und einbilden und das wird was. Ja. Wenn du einen Meister hast, kannst du dich mit ihm sozusagen testen. Ja. Und das hilft dir einfach auch, dass du nicht zu viel Zeit verlierst. Ja. Das ist eben der entscheidende Punkt eigentlich.
Ja. Aus buddhistischer Sicht alles so unterstreichen. Ja. Das ist genau das Gleiche. Ja.
Mir geht durch den Sinn der Lichtvers, der im Koran. Ja. Und Allah führt zum Licht, wen er will.
Richtig.
Und dann, Sie haben vorhin gesagt, dass ja, wenn man so weit ist, dass dann das auch erfahren wird, kann ich das dann eine Parallele ziehen. Also dieses sich öffnen oder in Erfahrung kommen, dass Allah nicht aber als Personifikation gesehen wird. Also der mystische oder der Sufismus ist ja nicht eine Religion, die personifiziert. Sehe ich das richtig? Ist das? Es gibt für mich da einen großen Zwiespalt zwischen einmal der Personifikation eines oder eben einer Entität im Sinne Allahs oder eben über den man keine Vorstellungen sich machen darf, aber eine Entität, eine Art und eben dieses Transzendente, ja, das. Und da ist bei mir immer noch ein großes Fragezeichen, auch im Sufismus, ist das eine Entität oder ist das eine Transparenz oder soll man sich überhaupt keine Vorstellung machen von diesem, der einen zum Licht führt, wenn der Zeit gekommen ist.
Also ich glaube, dass es für jeden anders ist.
Entschuldigung, es geht um diesen Selbsterlösungsprozess. Ja. Also es ist legitim, dass der Mensch von sich sagen darf, ich bin auf dem Weg der Erlösung, und zwar der Selbsterlösungsprozess. Meister mit mit hinzugenommen. Aber wie weit besteht eine Abhängigkeit zwischen einem göttlichen...
Also wenn Sie das sagen wollen, ist das in Ordnung.
Ja. Ja.
Aber es gibt natürlich auch Gnade, ja. Es gibt Geschenke. Und ich würde daraus kein Problem machen, verstehen Sie? Ich würde mich beschäftigt das gar nicht. Ja. Mhm. Okay. Sondern das ist einfach... das sind alles Dinge, die keine Relevanz haben, wirklich. Ja. Verstehen Sie, wenn Sie an sich interessiert sind, sich selber kennenzulernen, ja, dann spielt es keine Rolle, wie das jetzt irgendwie konzeptmäßig ausschaut. Das ist nicht wichtig. Ja. Mal versuchen Sie einfach aufrichtig zu sein mit sich. Erlauben Sie, sich selber zu sehen, ja, auch wenn es eben gegen sich selbst geht, ja, also gegen ihr Image, ihr Bildnis. Ja. Und wenn Sie diesen Mut aufbringen können und das tun, dann haben Sie schon mal sehr viel gewonnen. Ja. Und diese ganzen anderen Fragen, die spielen keine Rolle, wie sollen die eine Rolle spielen? Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Also das ist ja kein... es ist nicht esoterisch in dem Sinn. Ja. Es ist praktisch angelegt. Sie müssen einfach ihr Leben leben, ja, und so gut wie möglich eben und so das Beste daraus machen. Ja. Erstmal verstehen, warum bin ich überhaupt hier? Ja. Was ist denn der Sinn sozusagen meines Daseins? Und im Sufitum sagen wir haben alle nur eine Mission. Das ist sozusagen, dass wir die Wirklichkeit erreichen. Ja. Und dann werden wir auch erst befähigt sein, zu dienen, ja, oder hilfreich zu sein. Das ist eben das Entscheidende. Ja. Und vor allem eben, dass sie happy sind, ja, dass sie einfach ein glücklicher Diener sind. Weil wenn sie nicht ein glücklicher Diener sind, können sie auch kein Diener sein. Ja. Und das sind eben die Voraussetzungen erstmal, damit überhaupt was Gutes kommen kann. Ja.
Da passt der Segensspruch, don't worry, be happy. Ja.
Also der Herr Baba hat ihn ja gegründet sozusagen, ja. Also,
das
happy. Ja. Ja,
ich weiß nicht, ist die Determination. Wissen. Es ist, als ob da darin mehr eine Botschaft sich zeigt, wo ja. Darin heißt Allah führt zum Licht. Wenn, ja, das ist wie als unterliegen
wir so.
Einer Determination.
Schauen Sie, es schließt ja nichts dadurch aus. Ja. Es ist ja nicht so, aber Sie kennen ja auch Menschen, die sich vielleicht für nichts interessieren, ja, außer Mercedes, was weiß ich was, ja, zum Beispiel, ja. Und die muss ich jetzt nicht quälen damit, dass sie irgendwie, was weiß ich was müssen, ja. Weil ich großes Vertrauen in die Existenz habe, dass alle Seelen versorgt sind, ja.
Und wenn es ja, interessante Variante, den Vers zu interpretieren als Aufruf, nicht zu missionieren.
Ja, es gibt ja auch
weil das Mission. Macht Allah sowieso. Der findet dann schon seine Leute.
Also im Sunnitum und im Islam gibt es keine Mission mehr. Ja.
Also im Islam kennt es anders, aber ja.
Es gibt im Islam keine Mission mehr. Also was immer Sie da können möchten, aber im Text, ne, wir gehen jetzt im Text, ja, gibt es das nicht.
Okay, aber da wird doch ständig von den Ungläubigen gesprochen.
Ja, das ist auch nicht richtig, aber lassen wir das jetzt
mal.
Das ist einfach zu viel. Also
ja,
ich will da jetzt nicht reingehen, das ist eine Geschichte da. Ja.
Aber so verstanden wird der Vers unproblematisch. Ja,
ich mache auch nicht ein Problem. Es ist einfach ein wirklich tiefgehendes Interesse, dass ich habe, selbst aus dem Katholizismus komme,
ja, ich weiß,
Gnadenden, den Gnadenreichen sowie auch den Strafenden Gottes Entität kennt, ohne ganz einfach gesagt. Und jetzt höre ich natürlich an solchen Versen, denke an eine Art Determination, also Bestimmung durch eine Kraft oder eine Entität oder mehrere Entitäten, die dann eben auch einwirken hier und das ist einfach auch drin, ja, deswegen, ich befasse mich sehr gerne mit diesen Dingen, aber gleichzeitig ist immer wieder eine andere Seite da, die fragt, gibt es da einen Determinismus? Entitäten, die mit einwirken hier, und dürfen wir als Mensch uns einfach ausnehmen und dieses Selbsterlösung, ohne wirklich wertefrei, weil Sie haben gesagt, ein katholischer Theologe wird eingeladen werden, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie so ein Gespräch verläuft.
Also, es heißt es, im Islam heißt es, dass die Feder das erste war, was erschaffen wurde, ja? Also die Feder, die Schreibfeder, ja.
Ja.
Und Es gibt natürlich Dinge, die in unserem Leben schon vorherbestimmt sind. Ja, also erstmal, dass wir hier geboren sind, dass wir so ausschauen, wie wir ausschauen und so weiter und so fort. Dass wir diese Familie haben, ja, in die wir hineingeboren sind. Und das ist, meiner Ansicht nach, ist es sozusagen eine zweidimensionale Zeichnung, ja, die für uns geschrieben steht. Die dritte Dimension ist, wie sie sich darin befinden. Ja. Bestimmte Dinge sind unauslöschbar. Sie können nicht ihr Geschlecht umwandeln, sagen wir mal so, können sie irgendwie schon, aber nicht wirklich. Ja. Sie können nicht ihre Augenfarbe verändern und so weiter. Also bestimmte Dinge bleiben so. Ja. Sind als Frau geboren, das bleibt auch so. Und so weiter. Ja. Und wir glauben, dass der Todestag festgelegt ist, sozusagen. Ja, also das geschrieben steht, weil sie sterben. Es gibt ja diese interessante Palmbibliotheken, ich weiß nicht, ob Sie die schon mal gehört haben. Palmbibliotheken. Ja, das sind Palmblätter. Ja. Das waren früher, hat das die ganze Menschheit umfasst, heute sind es noch ungefähr 70 Millionen. Und das steht im Detail drauf, für die Menschen, die eben noch da sind, was mit denen passiert. Ja, und zwar also im Detail, was mit ihnen passiert ist, erstmal, ja, was im Moment passiert und was noch passiert. Ja. Und das waren die sogenannten Rishis, die das aufgeschrieben haben, vor 10.000 Jahren oder sonst was. Ne. Da gibt es auch mundiale Blätter und auch Blätter nur für Präsidenten und Könige und so weiter. Ja. Und sehr ähnlich sehen wir das auch sozusagen, dass bestimmte Dinge festgeschrieben stehen. Ja. Und sie sich einfach da drin bewegen müssen, ja. In diesem Theater, in diesem Spiel, in dem sie ihre Rolle zugewiesen bekommen haben, aber wie sie da drin sind, ja, das ist eben, ob sie da drin identifiziert sind und sozusagen verloren gehen, ja, in dem Spiel und das ernst nehmen und da versinken, oder ob sie sich aus dieser Rolle lösen können, die verstehen, ja, das ist ja nicht nur eine Rolle. Und damit sozusagen agieren wie ein Schauspieler, der sie zu benutzen weiß, ja, der aber in seiner Wirklichkeit ruht. Ja.
Also da haben wir als Buddhisten schon ein sehr anderes Konzept. Ja. Wir haben nicht die Idee, dass es vorbestimmt ist. Klar, es gibt Ursache und Wirkung, es gibt Karma, aber es ist nicht vorbestimmt, schon gar nicht irgendwo aufgeschrieben. Wir sind wirklich frei. Nicht in der Weise, dass wir jetzt frei sind, bin ich jetzt Mann oder Frau oder sowas, aber frei in der Weise, dass wir in jedem Augenblick die Möglichkeit haben, selbst zu bestimmen, wie wir handeln und dadurch
Das haben wir, aber wir haben
keine. Darf ich ausreden? Ja. Und in jedem Augenblick selber bestimmen, wie wir handeln. Klar, wir haben Gewohnheiten und so weiter, aber eigentlich haben wir in jedem Augenblick die Möglichkeit, uns zu befreien. Und am Ende, und das ist eben dann der Unterschied zum Christentum, wird niemand anders uns befreien als wir uns selber. Ja. Es wird nicht von irgendwoher kommen, sondern es sind wir selber. Also wir haben die Freiheit, aber wir können uns nicht auf jemanden verlassen, der es für uns tut.
Ja, das ist klar, aber es gibt ja zum Beispiel Astrologie. Das gibt es auch im Buddhismus übrigens, ja, gerade im tibetischen Buddhismus. Da gibt es große Astrologen und wir müssen einfach verstehen, es gibt verschiedene Ebenen. Ja. Wir sprechen jetzt mal von anderen Kräften sozusagen. Ja. Es gibt bestimmte planetarische Kräfte, die auf uns einwirken, ja, denen wir nicht entrinnen können, außer sie sind sozusagen stärker als die. Ja. Wenn sie aus dieser, was wir heute gesagt haben, aus der Heliosphäre hinaustreten, aus ihrem Sonnensystem sozusagen, ja, hinaustreten, dann können sie anfangen, selbst mit den Planeten zu spielen. Dann gilt es sozusagen für sie nicht mehr. Ja. Solange sie aber selber noch in der Rolle drinstecken, ja, wird die Rolle geführt. Ja. Es gibt eben nicht einen kompletten freien Willen in dem Sinn. Ja. Und gleichzeitig gibt es ihn. Es ist ein Paradox. Ja. Genau. Und in diesem Paradox, das löst sich dann auf, wenn sie einfach vertikal weitergehen. Ja. Das ist der Punkt. Ja. So, wenn sie einfach anfangen, das Drama, dass es sich mehr und mehr löst von ihnen, ja, und sie zu sich selber kommen, es bleibt ja am Schluss, wir sind ja alleine geboren, es hat ja irgendwie einen Grund. Ja, wir gehen alleine, wir kommen alleine. Ja. Und der Grund ist eben einfach der, weil es eine Quelle ist. Es ist sozusagen nur ein Spieler da. Ja. Jeder Mensch denkt ja auch, wenn er aus der Tür raustritt, fühlt es nicht, dass er es nur denkt, er fühlt es, dass er das Zentrum ist von allem Geschehen. Alles dreht sich um einen herum. Ja.
Jeder. Das ist eine Illusion.
Ja, das ist eine Illusion, genau. Aber die aufzulösen geht nicht dadurch, dass man es einfach denkt, mhm. ja, sondern es ist ein Prozess. Ja. Mhm. Und der führt in, das ist ein wirklich schwieriger Prozess, sagen wir mal so. Ja. Der braucht sehr viel Kraft, sehr viel
Übung.
Sehr viel, wie sagt man, auf Arabisch, wie heißt das, man schafft
Deutsch? Determination?
Ja, genau, wie heißt das auf Deutsch?
Predetermination.
No, Determination.
Entschiedenheit.
Entschiedenheit. Ja. Ja, also und zwar unerschütterliche Entschiedenheit. Ja. Und wenn Sie die aufbringen und dann eben noch sozusagen im Herzen gebunden sind, ja, also an jemanden, der diesen Weg eben vor Ihnen schon gegangen ist, ja, dann haben Sie eine große Chance, das zu erreichen auch. Ja. Und trotz allem, in unserem jetzigen Zustand, für die meisten von uns, sind wir natürlich Gefangene. Ja. Ein Gefängnis, in dem wir alle sitzen, ist die Angst. Ja. Okay. Also, wenn Sie mal jemanden treffen, der angstfrei ist, dann ist es schon ein Erlebnis. Verstehen Sie? Also, ich habe nicht viele getroffen in meinem Leben, die angstfrei sind. Aber ich hatte wirklich die Gnade, dass ich echte Könige treffen durfte. Ja. Und das System im Sufitum geht dahin, dass sie eben lernen, sozusagen durch die Angst hindurchzukommen. Ja. Dass sie also es wagen, sich dahinzustellen, ja, und die Angst zuzulassen und zu betrachten, und dann irgendwann werden sie sehen, dass es möglich ist, dass man dahinter kommen kann. Ja. Also es ist eine Art von Sterben. Ja. Und wenn sie das in Sufitum nennen wir das Mi-Fa, ja, das ist das Gesetz der Oktave, und dann gibt es eben diesen Halbtonschritt, ja, in dem man diesen Todespunkt. Erst ist es der Schockpunkt, dann ist es der Todespunkt erreicht. Und da ist es eben zum Beispiel schon natürlich sehr hilfreich, wenn man jemanden hat, der da durchgegangen ist, ja, und der einen dann dort betreuen kann. Ja. Es ist einfach so, Sie haben nicht viele Möglichkeiten. Es gibt eigentlich nur zwei Richtungen im Leben. Entweder werden Sie verrückt auf eine gewisse Ebene, ja, oder aber Sie können aussteigen aus dem Programm. Ja. Das sind die zwei Bewegungen, die es gibt. Alle mentalen Geisteskrankheiten werden ja nicht in einem Kind angelegt, ja, sind ja nicht geboren, ja, sondern die entwickeln sich. Und jeder Mensch sozusagen deformiert, wenn er sich nicht in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Und so ist es eben dann auch mit der Welt natürlich, dass sie nicht besser wird, ja, weil wir eben sehr wenige haben, die wirklich agieren, sondern nur denken, dass sie agieren. Ja, und halt immer nur in ihrem Gedanken denken, dass sie irgendwas tun, aber in Wirklichkeit komplett zugefroren sind, ja, und gar nichts sich bewegt, sondern nur ihre Verrücktheit immer mehr sich bewegt. Ja. Und das erscheint, das spiegelt uns natürlich die Welt wieder. Ja. Ja. Also wir haben ja jetzt verschiedene Spieler am Start, die also schon ein ausgeprägtes Maß an Verrücktheit mitbringen. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Das gab es, als ich jung war, noch nicht. Ja. Das gab es einfach noch nicht. Ja. Das hat sich einfach wirklich jetzt verstärkt. Ja. Das hat nicht nur was Schlechtes an sich, ja, weil dann natürlich dann in dem, was sie sozusagen zu einem Punkt kommt, liegt natürlich auch dann immer die Wende auch. Ja. Und meine Hoffnung ist natürlich diese, das ist auch der ganze Grund, warum ich mich durch die Welt bewege, ist, dass ich mehr und mehr Menschen dazu ermuntern kann, dass sie eben wirklich anfangen zu arbeiten, ja, an sich. Ja. Und dass sie das eben einfach tun und unabhängig davon, ob sie jetzt an das glauben, Buddhisten sind oder so und so. Und mein Sheikh hat mir nach seinem Ableben ein System gegeben, ja, irgendwie, wie auch immer ich das jetzt machst du jetzt kurz, ja. Ich habe das irgendwie empfangen und da hat er gesagt eben zu mir, mach nichts, mach kein religiöses Ding draus, ja, mach keine Bedingungen. Lass es einfach offen, ganz offen. Wenn einer glaubt, glaubt er. Wenn er nicht glaubt, glaubt er nicht. Wenn er Buddhist ist, ist gut. Wenn er nicht Buddhist ist, ist er auch gut. Egal was es ist. Er muss nur den Wunsch haben, sich kennenzulernen. Ja, genau. Das muss er haben. Und dann gibt es einfach ein System. Dann laufen sie durch einen Prozess und fangen eben an, sich selber wirklich zu sehen. Ja. Weil nur dann können sie auch anfangen, es zu lassen sozusagen oder es eben zu korrigieren, wie auch immer, wie man es nennen möchte. Ja.
Aber das ist ja, sage ich mal, was jetzt eine gute Tradition auszeichnet.
Richtig, das ist auch, würde man so sagen.
Einen guten Weg hat, wo man sagen kann, also da gibt es Übungen, da gibt es Lehrer, also verwirklichte Lehrer, da gibt es Begleitung auf dem Weg. Und es gibt die Gemeinschaft der Praktizierenden, die sich gegenseitig
aber, helfen. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, wir haben es festgestellt, ja, also sind wir uns, glaube ich, einig, es wird nicht besser. Ja. Nee. Und es liegt einfach, wie gesagt, daran, dass die praktizieren, praktizieren, aber sie praktizieren nicht in dem Einzelspielermodus. Ja. Also, das ist, also, das ist vielleicht nicht bei dir.
Mir geht es um Folgendes. Ich würde diese Verdächtigung nur ungern aussprechen, weil ich bin froh um jeden, der überhaupt anfängt, an andere Ziele im Leben zu denken, als an Mercedes und Bankkonten. Ja, und wer hat denn die Fähigkeit, sozusagen zu beurteilen, wer dann in ein spirituelles Zentrum kommt und da sitzt und praktiziert? Wer kann sich rausnehmen, über den anderen zu urteilen, Einzelspieler muss du mehr Spieler
muss? Schau mal, wenn du einer farbenblind ist und einer sieht die Farben, dann sieht er Farben und dann ist es nicht sein Ego sozusagen, dass das halt sieht. Er sieht einfach. Ja. Es ist aber nicht so, dass er deswegen der Bessere ist oder der ist, sondern er ist wie ein Doktor, der einfach bestimmte Symptome feststellt und sagt, das braucht Behandlung.
Ja, und insofern ist schon richtig, dass sozusagen, und da gibt es ja auch eben in all diesen Traditionen immer wieder die Hinweise an die Praktizierenden aufzupassen, keinen Ego-Trip draus zu machen und eben nicht sozusagen das jetzt wieder einzugemeinden in die üblichen Ego-Spielchen. Und da gibt es dann auch Methoden, das zu vermeiden. Und da würde ich jetzt keinem Praktizierenden mal von vornherein absprechen, ist ehrlich zu meinen. Wie schlecht die Leute das machen, da gibt es Unterschiede, keine Frage. Aber ich würde sagen, jeder, der ein spirituelles Zentrum kommt und praktiziert, dem würde ich erstmal unterstellen, er meint es ehrlich. Natürlich kannst du es, aber das wird sich dann schnell zeigen. Also in so einer Sangha.
Es ist gar nicht das Thema.
Es geht darum, ob das in der Praxis sich widerspiegelt oder nicht. Und das kann jeder Außenstehende ja sehen.
Genau.
Und da braucht man nicht urteilen. Genau. Man sieht das ja.
Das ist der Punkt. Ja. Es geht nicht darum, dass man sagt, er hat keine guten Absichten.
Ja, genau.
Ich meine, die Absichten hat er ja, sonst jeder, kennt er ja nicht. Ich gehe davon aus, dass jeder die besten Absichten
hat. Ja, der kommt ja deswegen. Ja.
Aber genau, hierher oder auch einer, der nicht hierher kommt, hat die besten Absichten.
Und das nächste ist, dass wir alle, wenn wir hier oder jedem anderen spirituellen Zentrum praktizieren, nicht sozusagen einen Schalter umlegen und so, jetzt sind wir sozusagen im richtigen spirituellen Modus, sondern das ist ja auch graduell, man arbeitet daran. Und am Anfang spürt man vielleicht, wenn man überhaupt eine Praxis beginnt, irgendwas im Leben läuft nicht rund. Und man merkt, es liegt nicht daran, dass die anderen doof sind, sondern es liegt daran, dass ich an mir arbeiten muss. Und dann geht man mal in so ein Zentrum. Und das ist doch ein graduelles Bemerken und Gewahrwerden und ein graduelles sich reinigen von egoistischen Motiven. Also ich sehe es nicht so als Ende oder Wesen.
Ich muss jetzt mal ganz kurz da gegen sprechen, weil ja die Lehre des Buddha an sich, so wie ich sie verstanden habe, wenn ich auch jetzt nicht natürlich da drin total bin, aber gerade die Lehren ja sagen, von wegen spirituelles jetzt nur das Meditieren. Nein, nein, also das beweist sich ja gerade in der Praxis.
Ja, ja.
Du sollst ja, ja. ja im Leben selber natürlich, ja, wenn du nur auf dem Kissen sitzt und da meditierst, ja, genau. und nimmst das nicht ins Leben, dann ja, wird das Kissen sitzen
umsonst. Wir haben ja die drei Säulen.
Ja, aber Kissen, viele Meditation trösten sich
damit. Das Kissen sitzen,
viele trösten sich damit, wie schwierig das ist und wie toll das da schon ist, dass man
überhaupt... Ja, ich glaube, wir haben es verstanden.
Nicht alle gleichzeitig, bitte.
Ich habe verstanden, was gemeint ist. Ja. Ja. Wir müssen jetzt nicht streiten.
Nee.
Und ich denke, du denkst auch, dass der Michael, dass er das Gleiche meint. Ja. Aber er hat ja auch recht. Er hat auch recht.
Ja, sicher.
Ja? Also, wir haben recht, er hat auch recht.
Ja.
Das ist das, okay? Also.
Das Problem ist, dass das Ego so geschickt ist, dass es immer irgendwie so hindreht, dass es wieder oben auf ist, ja?
Vielen Dank.
Ich wollte einfach nur fragen, ob dieser Wechsel zwischen Einzelspieler- und Mehrspielermodus, ob das tatsächlich so eine Art Schalter ist, also die Auffassung da ist, dass es so ein Schalter ist, sprich eher die innere Einstellung, wie man praktiziert, oder ob das ein stufenweiser Weg ist, in dem immer mehr aus der Praxis sich tatsächlich im Leben widerspiegelt.
Du wirst sehen, dass alles das, was wir mit Gefühlen bezeichnen und so weiter, das sind Absichten. Du kannst sie durch deine Absichten steuern. Ja? Und wenn du die Absicht hast, Verantwortung zu übernehmen für dich, absolute Verantwortung, ja? Also radikale Verantwortung, dann begibst du dich eben in diese Position. Dass du natürlich da auch mal fällst, zurückfällst in den Mehrspielermodus, das ist klar. Ja? Es ist eine Übung, aber die Absicht zu fassen und diese klare Absicht zu haben, das Verständnis davon, dass es diese zwei Spielermoden gibt überhaupt erstmal, ja? Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Und das beschleunigt dich einfach. Dann natürlich übst du. Ja? Am Anfang, wenn du jetzt mit deiner Frau zusammen bist und die hat dich, es gibt bestimmte Mechanismen in jeder Beziehung, die einfach sehr stark sind, da jetzt gleich rauszuhüpfen und das alles umzudrehen, ist vielleicht nicht möglich. Ja. Aber wenn du schon mal aufhörst, den anderen zu beschuldigen, ja, wenn du davon Abstand nehmen kannst, dass eben die anderen Helfer sind, ja, also dass sie eben Helfer sind, dass sie nicht zu beschuldigen sind, dass sie im Grunde genommen alles eine Einladung für dich ist, nach innen zu gehen. Ja? Dass jeder Widerstand, den du im Leben erfährst, die Einladung ist für dich, nach innen zu gehen. Ja? Weil wenn du keinen Widerstand erfährst, fühlst du dich bestätigt, ja, in deinem ganzen Ding. Und darum ist der Widerstand sehr entscheidend. Das ist sozusagen das göttliche Einladung. Ja? Also das alles, was gegen dich zu gehen scheint, ist das, dass du drin bist. Lao Tse hat gesagt, ich kann keinen besiegen aus dem einfachen Grund, weil ich nicht gewinnen will. Das ist im Oasis-System das Gleiche. Ja? Du kannst nicht mehr verlieren. Ja? Du bist immer am Gewinnen. Ja? Weil alles das, was zu dir kommt, sozusagen nicht zurückgeschleudert werden muss. Ja? Sondern du nimmst es und lässt es zu. Ja? Und das ist das ganze Ding. Verstehst du? Und wenn du das natürlich machst und dann dort in diesem Punkt anfängst zu meditieren, ja, dann wird deine Meditation auf einen ganz anderen Nährboden treffen. Ja. Und plötzlich passiert etwas, was du vielleicht in 10 Jahren nicht hattest. Ja. Das ist der Punkt, verstehst du? Die Methode an sich ist nicht das Entscheidende, ja, sondern es ist entscheidend, worauf sie trifft.
Ja, tatsächlich. Ja.
Die Position. Das ist wie wenn du eine Rakete hast. Aber wenn die Rakete nicht genau auf den Mond zielt, ja, sondern wir sind jetzt zum Mond, ja, sondern du hast sie irgendwie 10 mm woanders hingeschoben, dann fliegst du gleich Speed hoch, ja, und dann aber irgendwann tschüss Mond. Ja. Verstehst du?
Ja.
So. Und deswegen, also die Methode ist nicht das Thema.
Die Absicht.
Die Absicht. Die Absicht unterscheidet den Jungen zwischen dem Mann. Ja. Und du fängst eben an, stehen zu bleiben. Ja. In deiner Situation. Du willst sie nicht mehr verändern, verschieben, zumachen, rausschmeißen oder sonst was, sondern du lässt es jetzt mal einfach so, wie es ist. Ja. Das ist der Anfang. Das bedeutet, dass du sozusagen aufstehst, dass du dich aufrichtest. Ja. Und wenn du das zulassen kannst, dann entspannt sich natürlich auch die anderen um dich herum, weil du ja aufgehört hast, alle dort in dein Spiel hineinzuziehen. Ja? So, und dann hast du plötzlich Platz und kannst überhaupt erstmal gucken, was mit dir ist. Du fängst an, dich zu berühren, weil das ist ja das, was wir nie machen. Ja? Wir wollen ja immer weg, wir wollen ins Höchste, ins Das hin und weiß Gott wohin. Ja? Aber wir wollen ja nicht wirklich uns anfassen. Ja? Ja, wir suchen immer die Erlösung oder die Liebe woanders. Ja? Und irgendwann wirst du merken, es gibt nur einen, den du suchst, das bist du selbst. Ja? Da musst du hinkommen. Aber dieses Selbst ist eben verborgen, ja, unter vielen anderen Selbst, unter vielen anderen Bildern, die wir erschaffen haben von uns. Wenn du die alle sortiert hast, sozusagen, ja, wenn du die alle als da erstmal sehen kannst, dann hast du sozusagen eine große Chance, dahinter zu gehen. Ja. Und dann wirst du eben angezogen von deiner eigenen Essenz, das ist die göttliche Essenz, das ist sozusagen die Quelle, zieht sich selber wieder an. Ja. Du kehrst zurück zur Quelle. Das ist das Ganze. Es ist ein Ausatmen und ein Einatmen. Ja.
Okay? Mhm. Michael, das war jetzt mal sehr informativ. Ich möchte das aber mal für mich mit dem Michael bzw. mit Johannes. Das kommt mir ja vor wie Dukkha, ja, dass er hier Dukkha beschrieben hat. Mhm. Dieses okay. Nach außen gehende, diese
Gegenspieler. Man kann das Rad nicht mehr erfinden.
Diese ja, Gegenspieler, dass man die sich beschimpft und in dem Sinne diese Umstände verantwortlich macht, sondern dass ich das als hilfreiche Lehrer nehme.
Ja,
und das wäre ja eigentlich das, was wir hier als Dukkha haben.
Leiden ist der größte Lehrer, der Buddha ist er. Leiden ist der größte Lehrer.
Leiden wird als Dukkha.
Das ist der Preis, was sie widerspricht.
Leiden ist nicht, das ist nicht wirklich so. Ja? Also, also der Derwisch, ja, ist neutral. Es gibt kein Leiden. Das ist eine Einbildung.
Nein, der Derwisch ist natürlich kein Leiden. Das Leiden ist im Leben.
Ja, aber das Leiden existiert nicht. Das ist ja die Einbildung davon. Das ist ja genau der Punkt. Das Leiden, was leidet sozusagen, ja, leidet nur in dir. Das ist sozusagen der nicht da ist.
Ja. Das würde ich aber auch so sagen.
Aber wenn du das Leiden außerhalb von dir identifizierst, ja, dann bist du schon wieder weg. Verstehst du?
Ich glaube, ich würde Leid als die Interpretation von den Schwierigkeiten, die mir begegnen, also die Reaktion auf die Schwierigkeiten, das würde ich
sagen. Ja, es ist aber wichtig, jetzt sind wir in 2017 angelangt, es ist sehr wichtig, dass man eine Sprache findet, ja, die dich trifft. Ja. Und die sozusagen wirklich zu deiner Wahrheit werden kann. Das ist der nächste Punkt. Wenn es nicht für dich wahr ist, ja, dann funktioniert es nicht. Ja. Es muss für dich wahr werden und es kann nur dadurch, dass du deine eigene Erfahrung machst. Ja. Nur dann wird es für dich wahr. Und dann, wenn du in diesem Einzelspielermodus bist, dann hast du auch nicht mehr dieses Gefühl, ich lebe irgendwo vorbei, ja, oder ich erfülle nicht exakt das, was ich eigentlich zu tun habe. Ja. Sondern dann bist du da und du gehst in Stärke. Ja. Der erste Zeichen, dass du es sozusagen gut machst, ist, dass Freude kommt. Also innere Freude kommt einfach hoch. Und du bist einfach den ganzen Tag freudig. Ja. Während wir sonst Freude immer von außen irgendwo tanken müssen ja, und hineinziehen müssen in uns oder Liebe und so weiter. Und alle diese Dinge kommen eben langsam hoch in dir. Ja. Und der beste Beweis, wie es die Schwester hier gesagt hat, ist eben, dass du dein Leben einfach nur anschauen brauchst. Und dann siehst du plötzlich, es beruhigt sich. Ja. Es wird gut, es wird einfach, ja, sehr wichtig. Es wird einfach, es wird klar. Du fragst dich nicht die ganze Zeit, was soll ich machen? Ja, was muss ich eigentlich machen? Ja, was ist eigentlich mit mir? Was soll ich machen? Was für eine spezielle Mission habe ich? Ja, oder sowas. Und dass du einfach anfängst, in die Tiefe zu sinken, ja, dass du einfach dich lassen kannst. Ja. Und wenn das passiert, dann bekommst du Kraft und du bekommst vor allem auch Öffnung. Du wirst in eine Welt eintauchen, die nichts mit dieser Welt hier zu tun hat. Ja. Du wirst eben in eine völlig andere Dimension kommen, ja, die dir in einer unbeschreiblichen Weise Lebensfreude geben wird, Lebensmagie geben wird. Ja? Indem du die Welt behandeln kannst, wie wenn es ein kleiner Puppenladen ist. Verstehst du?
Ja. Aber liegt da nicht sozusagen so ein Versprechen, nicht auch wieder eine Versuchung?
Ja, das ist kein Versprechen. Das ist nur eine Schilderung. Mhm. Versprechen wäre, wenn ich sagen würde, du kommst da mit Sicherheit hin. Ja? Nee, das kann keiner versprechen. Ich schilder nur etwas, was die Einladung ist. Es gibt eine göttliche Einladung. Ja? Oder eine existenzielle Einladung, ja, wenn es jetzt Gott nicht passt. Ja. Und wenn du diese Einladung annehmen kannst, dann geht's los.
Ja, also das, ich höre das und bei mir klingt sofort mit, was im Uttaratantra Shastra steht über die Buddha-Natur.
Ja, das freut mich.
Das ist dieses Leuchten vom Geist, das die ganze Zeit da ist. Ja. Und wo sozusagen nur, und das Wort kam vorhin, die Ego-Schleier drüber liegen und dieses Leuchten verbergen. Ja. Und da gibt es dann jede Menge Beispiele, die würden jetzt könnten so viel genauso bringen. Ja, es ist wie ein Schatz, der in der Erde vergraben ist und man müsste nur die Schaufel nehmen und es rausgraben. Es ist wie der Honig, der von lauter Bienen umschwärmt, da in der Mitte ist. Und man müsste nur wissen, wie man durch die Bienen durch zu dem Honig kommt und so weiter. Also das sind diese Beispiele. Es gibt
aber noch eine weitere Dimension.
Ich wollte gerade noch zu Ende reden. Was Gendron Rinpoche so schön gesagt hat, als das Stichwort einfach war, oder auch der gute alte Thilopa hat es ja gesagt. Es ist so einfach, dass du es nicht glauben kannst. Es ist so nah, dass du gar nicht hinguckst. Ja? Und es ist so großartig, dass du es nicht fassen kannst.
Hat er gut gesagt. Es gibt es eben noch eine andere Dimension. Ja? Und das ist das, was wir jetzt sagen, La ilaha illallah. La ilaha ist das Verschwinden. Ja? Und illallah ist das Wiederkehren. Das ist die Begegnung mit dem Göttlichen. Es gibt eine Lehre, ja, die du dann in dich selber betrachtest, wie er schon am Anfang gesagt hat, du wirst nichts finden, weil es gar nichts gibt. Ja. Und diese Lehre breitet sich aus und sie ist eben frei von allem, wenn du so willst. Ja. Und es gibt aber dahinter noch etwas anderes. Ja. Das ist Innere. Ja. Das ist sozusagen die Begegnung mit der göttlichen Wirklichkeit. Die kann man nicht diskutieren. Ja. Die erfährst du oder erfährst du nicht. Ja. Und da wirst du wirklich interessante Erfahrungen machen, wie zum Beispiel, dass du Musik hören kannst, ja, also und so weiter. Engel, selbst, ja. Alles Wesen, die dir vielleicht jetzt als Einbildungen vorkommen oder sonst was. Ja. Dass du alles Mögliche halt irgendwie erfährst. Ja. Und das ist der Weg, verstehst du? Du bist hier eingeladen auf der Erde, das nennen wir den Zero-Planeten. Ja. Von diesem aus bewegst du dich entweder hoch oder runter. Ja. Es geht auch runter. Ja. Und das ist der Grund, warum wir auch abgeschieden sind von allen anderen Zivilisationen. Ja. Wir sind hier sozusagen auf dem Gefängnisplanet. Ist aber der Null-Planet. Ja. Es sind nicht nur Böse hier, sind aber auch nicht nur Gute hier. Es ist alles gemischt. Ja. Und die haben natürlich, die sind allein in einem unglaublichen Abstand von jedem anderen. Ja. Wir haben keine Nachbarn. Aus dem einfachen Grund, hätten wir einen, würden wir ihn bekriegen. Ja. Ja, das ist ganz einfach. Das ist keine Frage. Ja. Also hätten wir einen, dann würden wir dahin fliegen, dann würden wir finden, dass die irgendwie Gold dran. Ja. Verstehst du? Oder irgendwas wir halt gerne haben, ja. Und zum Beispiel, ja. Und dann Aufmarsch und niedermachen. Ja. Und deswegen sind wir isoliert, wir sind klein, ja. Wir sind in einer unendlichen Weite. Wir können es nur in Lichtjahren bemessen, überhaupt. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Ja. Wir haben keine Verständnis, jedenfalls in der Wissenschaft, wie unser ganzes Universum überhaupt ausschaut. Ja. Wir sind völlig ahnungslos über die elementarsten Dinge. Wir haben keine Adresse. Ja. Wir machen nur eine Sache. Wir zerstören uns. Und das ist genau das, was wir tun. Ja. Wir sind zerstörerisch. Ja. Jeder Mensch ist das. Deswegen, wenn du anfängst zu arbeiten, dann hörst du erstmal auf, in deinem Mikrokosmos alles zu klein und kurz zu hauen. Mhm. Ja. Und irgendwann, inshallah, ja, fängst du eben an, es zu verbessern, verstehst du? Ja. Und weißt du, im Sufitum ist es sehr einfach, ein Derwisch zu sein. Weil alles, was zum Beispiel toll ausgedrückt ist im Buddhismus, nehmen wir sofort, ja, und packen es bei uns in die Tasche und dann ist gut. Ja. Weil wir sind ja danach gekommen, verstehst du? Wir müssen uns nicht dauernd verteidigen, dass sagen, ah, das haben wir auch schon gehabt oder das ist ja bei uns schon ewig. Ja. Weißt du, die Sufis haben immer geguckt danach, wer der Nächste ist, sozusagen, wer der nächste Große ist. Als der Buddha da war, sind alle Derwische Buddhisten geworden. Als dann der Buddha gegangen ist und Jesus gekommen ist, nur als Beispiel, ja, sind sie alle dahin gerannt. Als dann der Prophet Mohammed aus ihm kam, sind sie dahin gerannt. Ja. Danach gab es keine Propheten mehr. Ja. Dann eben kommen die Meister.
Das ist ein guter Trick von Mohammed gewesen, um ja, so mal ein bisschen so aus der ernsthaften Schiene wieder so auch wieder zu öffnen, so wieder Fragen kommen. Ja. Ein guter Trick von dem Mohammed gewesen, ich bin der Letzte und nach mir darf keiner mehr kommen. Ja. Marketingmäßig ist es natürlich klasse. So.
Ja, also es gibt ja.
Ich wollte mal vielleicht Fragen wieder zulassen.
Ja, aber ich wollte auch noch was sagen. Mir ist noch ein wichtiges Thema, was sie vorhin angesprochen hat, und zwar auch ein Wort, das du mehrfach gebraucht hast, Selbsterlösung. Also der buddhistische Weg ist kein Weg der Selbsterlösung. Das geht überhaupt nicht. Das ist Münchhausen, ja, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen will. Es ist ein Weg der Selbstverantwortung, das ja, ja. Aber wir können uns nicht selbst erlösen. Denn wir erlösen uns ja gerade vom Selbst.
Wir erlösen uns vom Selbst. Das ist gut.
Wir erlösen uns selbst, indem wir uns vom Selbst erlösen.
Jawohl.
So ist es, ja. Denn wenn wir beim Selbst bleiben, dann bleiben wir ewig in diesem Gefängnis drin.
Sabrina hat jetzt eine Frage.
Ja, ich wollte fragen, auf dem Sufi-Weg, wie wichtig ist da der persönliche Kontakt zum Meister? Also jetzt im Buddhismus zum Beispiel mein wichtigster Meister, ja, den sehe ich ausgesprochen selten,
ja,
und kann ihn nur ganz, ganz selten sprechen, also alle paar Jahre mal ein paar Minuten sozusagen. Ja. Wird das für euch anders, bei Ihnen anders
sehr gewesen? Sehr anders. Der Meister ist sozusagen dein Ehemann, wenn du so willst, oder deine Ehefrau, spielt für beide. Also mein Meister war meine Ehefrau, ja, sozusagen. Ja. Im Verhältnis, verstehe ich mich falsch. Ja.
Ich bin schwerhörig.
Ach, schwerhörig.
Hab ich jetzt gerade.
Okay, also es ist sehr unterschiedlich. Ja. Ja. Der Meister ist mit dir wie zwei Briefmarken. Ja. Eng. Mhm. Ja. Und der Unterschied ist vielleicht auch der, dass der Meister eben natürlich ganz konkret sagt, pass auf, jetzt machst du so. Ja. Oder jetzt ist Freiburg für dich zu und jetzt geht's nach Honolulu. Ja? Und dann packst du deine Sachen und gehst nach Honolulu.
Sie reden jetzt vom Sufi-Meister.
Mhm.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob alle Meister gleich sind, verstehst du? Ich meine, ich kenne ja auch nicht alle. Es gibt bestimmt unter den Sufi-Meistern auch verschiedene Typen, verstehst du? Und es gibt einfach auch verschiedene Sufi-Orden, die haben es verschieden, die sind verschieden, zum Beispiel die Kalandar, ja. Das sind die wandernden Derwische. Die sehen ihren Meister genau einmal im Leben. Ja? Am Anfang. Das war's.
Ja? Das war's.
Je nachdem. Ja? Also es gibt nicht viele von den Kalandas. Ne? Aber dann gibt es eben welche, die leben mit ihm. Ja? Und jeder ist anders, verstehst du? Es kann nicht jeder einen Meister haben so nahe. Ja? Es ist einfacher, den mal vielleicht alle paar Jahre zu sehen und dann da irgendwie, was weiß ich, da hinein zu projizieren. Ja? Aber wenn der natürlich immer um dich rum ist, ja, dann bist du in einer ganz anderen Auseinandersetzung. Ja, da musst du dich stellen, ja, Tag aus, Tag ein, das ist hart. Ja, das ist also sehr hart. Ja. Er war geduldig.
Ja, also das, was Sie jetzt gerade eben sagen, wenn er um einen rum ist, ja. Das ist auch das, was mich jetzt an dem, was Sie erzählt haben, besonders beeindruckt hat. Wie ist das jetzt im Sufismus, wenn jetzt der Meister alt wird, oder sagen wir mal, er wird ein Prophet.
Und das kann, das geht.
Er kann es nicht werden, aber im Islam ist das ja an sich auch möglich. Gell?
Das war ja der Trick.
Es gibt keine Propheten mehr da.
Gut, aber also dann gibt es aber jetzt meinetwegen im Islam die Lehrmeister, also die großen Imame, die das große Sagen haben. Und jetzt wird das Wort...
Jetzt du was. Also pass auf.
Es
gibt mystische Orden im Islam.
Ja.
Dort gibt es die Scheiks. Die Imame ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, genau, aber das ist auch mein zentrales Thema, warum ich auch hierher komme, weil ich viel mit den Sorgen von jungen Islamen zu tun habe. Und wollte jetzt sehen, wie diese mystische Seite des Islam, die nach meinem Empfinden viel zu wenig publiziert wird. Der Islam ist jetzt eigentlich ja für viele Deutsche der Inbegriff des Bösen, so ungefähr.
Nur für die Deutschen.
Aber diese Geschichte interessiert mich jetzt. Wenn ich einen Meister habe, den ich auch idealisiere, wenn er mir so nah ist, dann habe ich das große Glück, dass ich ihn auch als jemand, der nicht ständig erleuchtet ist, erlebe. Der hat auch mal seine Wut, der ist mal ganz menschlich. Es mag sein, dass ich das jetzt falsch sehe, aber das ist meine tiefe Überzeugung, dass auch der erleuchtete Meister dies als ein singuläres Event würde ich nicht sagen, aber als etwas, was nicht immer bei ihm ist. Das ist etwas, was nicht ständig in ihm drin ist. Und das Problem, das Problem ist, dass dies dann verallgemeinert und verabsolutiert wird und bald wird eine Lehre daraus und die kommt letzten Endes als großes Diktat auf die anderen zu und die Menschen haben sich nach dem zu richten, was früher mal einer gesagt hat.
Wolltest du nicht eine Frage stellen?
Das war die Haltung, die Sufismus zu dem hat, was im Islam heute praktiziert wird. Lass uns da mal zusammen hingucken.
Ja. Kann es sein, dass wenn jemand sozusagen sein Selbst gefunden hat oder zurückgekehrt ist, dass er es verlieren kann? Das kann nicht sein, verstehst du? Es ist ja nicht etwas, was von draußen irgendwie weggeflogen ist und dann morgens mal in die Tasche und dann kannst du wieder rausfallen, sondern der Meister ist der Meister und zwar 24 Stunden am Tag. Ja. Das wirst du erst dann verstehen, wenn du einen gefunden hast, mit dem gelebt hast und dann hast du es vor Augen.
Das kann ich jetzt tatsächlich bestätigen an den buddhistischen Lamas, die bis taugen, bitte.
Wie weit geht die Beziehung zu dem Meister? Kann man auch sagen,
er hat noch nicht zu Ende gesprochen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass jemand, der eine Verwirklichung hat, die hat er entweder immer oder er ist noch nicht verwirklicht. Und wenn man, klar, das ist natürlich jetzt die Sache, wenn man so jemanden noch nicht erlebt hat.
Oder Vater, dann bist du Vater, verstehst du, am Tag 24 Stunden.
Ja? Wenn man so jemanden noch nicht erlebt hat, kann man sich nicht vorstellen. Einige, die hier sind, haben solche Individuen kennengelernt und erleben das, dass jemand furchtlos, freudvoll und liebevoll ist und das tatsächlich 24 Stunden am Tag. Es ist tatsächlich so, dass ein Meister sich dadurch auszeichnet, jetzt sage ich Meister, bei uns sind es die Lamas, dass er eben nicht sauer wird, wenn was Doofes passiert, weil er nämlich genau, wie wir hier vorhin in der Diskussion das hatten, wenn was Doofes passiert, nimmt er das nicht persönlich. Das ist der Unterschied.
Ja gut, ich mache persönlich da ein großes Fragezeichen, aber das ist auch...
Ja, solange man sowas nicht erlebt hat, darf man in Frage stellen, ob es sowas gibt. Voll völlig in Ordnung.
Also was mir auffällt, du lächelst ja sehr schön den ganzen Abend schon. Das finde ich wirklich mal angenehm, dass einer lächelt, weil die meisten, die gucken ja immer ganz ernst in solchen Runden. Ja. Also du lächelst, du bist sehr freundlich, also irgendwo machst du was gut. Ja. Und jetzt Meister hin, Meister her, bleibt da dabei, okay?
Ich habe die Frage gestellt, wie weit kann die Beziehung zu dem Meister gehen, dass ich zum Beispiel sage, irgendwann sage ich, das kann ich nicht akzeptieren.
Ja.
Wird das gehen oder
natürlich.
Kann man sagen,
ja, natürlich.
Absolut.
Also natürlich, und das kann auch vorkommen, ja, dass du natürlich an einen Punkt kommst, wo dein Ego so gedrückt ist, dass du es nicht mehr packst, ja, und sagst, also jetzt ist gut hier, ja, jetzt geht's. Oder ich kann auch, ja, du kannst auch zum Meister sagen, ich bin anderer Meinung. Das kannst du schon sagen. Ja. Dann kommt es drauf an. Ich weiß nicht, wie das bei deinem läuft.
Wie wird das gelöst?
Ja, also, sag dir Michael, was der macht, sein Meister.
Es kommt darauf an, worum es geht. Ja. Wenn es um die Entwicklung geht, da ist klug auf den Lehrer zu hören, weil ich habe mir den gut ausgesucht, ich habe den vorher gecheckt, kann der was? Und wenn ich mich dann einmal entschieden habe, dass er was kann, dann sollte ich bei der Haltung bleiben, weil das Ego kommt ganz schnell mit Ausflüchten. Ja? Weil wenn der Lehrer nur an den Punkten arbeitet, wo man sich gestreichelt fühlt, dann ist es nicht so wirksam. Der Lehrer wird testen, wie weit kann er den Schüler schütteln, wie weit kann er den Schüler auch auf die schwierigen Punkte hinweisen, wie weit kann ich an dem Schüler wirklich rütteln. Und Lehrer wird da sorgsam mit umgehen, dass er guckt, aber wenn man weiterkommen will, dann sollte man sich auch schütteln lassen. Also wenn es um die Entwicklung geht, dafür habe ich den Lehrer vorher geprüft, dass ich ihm da vertrauen kann. Und dafür gibt es dann auch, zumindest bei uns in der Kashi-Tradition, so ein System von Check and Balances, dass die Lehrer auch wiederum ständig geprüft werden. Was aber andere Sachen sind, die mit der Entwicklung nichts zu tun haben, was weiß ich, politische, ökonomische Ansichten, da kann ich mit dem Lehrer herzhaft streiten, verschiedener Meinung sein. Und da ist es tatsächlich so, dass ich mit meinem Lehrer überhaupt nicht einig bin politisch. Ne?
Ich meine, vielleicht auch Lebensstil.
Lebensstil? Ja, da bin ich auch nicht ganz einig. Also bei Lebensstil sind wir auch nicht ganz einig.
Wie sieht es jetzt hier in diesem Sophismus aus mit dem Maischwab? Wie weit kann ja das...
Was meinst du Lebensstil?
Zum Beispiel, wie kann ich das sagen? Du wohnst jetzt so im Rundezimmer. Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Ja. Und ich will aber da mal, ich will in eine eckige Zimmer wohnen. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel,
was ist dein System?
Wie?
Also ich verstehe die Frage nicht.
Das, vielleicht, dass ich das jetzt auf meine private Vorliebe beziehe, hat dann Meister auch ein. Kann Meister auch ein Einfluss haben. Ob ich jetzt Klassik höre oder diese Musik oder ob ich. Male oder
ja, es ist nicht so, weißt du, es ist jetzt nicht Hitler, verstehst du, über dir, ja? Der jetzt genau dir Tag für Tag sagt, du darfst jetzt nur einen Zentimeter hier hingehen und dann da. Es ist nicht ein Herrscher, weißt du? Es ist jemand, der dich anschaut nur unter nur einem Aspekt. Das ist das, was dich sozusagen dahin bringen will, dass du aufwachst. Und was dazu getan werden muss, das macht er. Ja? Egal was es ist. Also bei Gurdjieff, der hat seine Schüler Löcher graben lassen. Ja, dann sind sie da reingesprungen, dann hat er da Wasser reingeschüttet bis an die Lippe, verstehst du? Und manche sind dann rausgegangen und manche haben es dann bis über den Kopf gehabt. Ja. Im Buddhismus, ich habe einen Himalaya, einen buddhistischen Lehrer, der hat bei mir in der Nähe gewohnt. Und dem haben sie gesagt, dass er schon drei Mönchen mit der Axt den Kopf geteilt hat, ja? aus Gründen. Pass auf, jetzt das ist kein Spaß, ja. Aus den Gründen der Erleuchtung, ja. Und dann haben sie
also verrückter gewesen.
Okay. Also damals war das klare Sache, ja, dass der Junge, also als ich ihn getroffen habe, habe ich auch gesagt, der packt das, der macht das. Ja, also, der sieht so aus, der kann das. Starker Typ gewesen. Ja. Also es ist klar, mehr oder weniger. Es gibt dann eine komplette Kontrolle, verstehst du?
Ja. Also ob man rosa oder blaues Klopapier nutzt, das muss man nicht mehr lernen.
Aber ich habe jetzt noch eine andere wichtige Frage. Und zwar, Sie haben jetzt schon mehrfach von Erwachen gesprochen. Ja. Ist das das Ziel und wie heißt das? Oder was wird darunter verstanden?
Also, aber ich würde nicht sagen, dass das Ziel, also das
Ziel in dem Sinn gibt es nicht, weil es Unendlichkeit ist. Ja, also es ist eine unendliche Reise in einer bestimmten Hinsicht. Aber es gibt natürlich Stufen, an denen wir die Schwerkraft verlieren. Ja? Also die Ego-Schwerkraft. Ja? Und da gibt es verschiedene Stufen, die werden klar geschildert, auch im Buddhismus. Das sind alles sehr ähnlich, ist auch klar, weil die... Die Traditionen haben sich einfach auch ausgetauscht. Ja. Also in Bukhara, da sind viele Buddhisten durchgewandert. Also es war eine Seidenstraße gelegen. Da haben sich natürlich die Taoisten mit den Buddhisten, mit den Yogis getroffen. Und die haben natürlich miteinander Wettbewerb gehabt, einen guten Wettbewerb. Ja. Wer also sozusagen es besser ausdrücken kann oder wer die feinere Methode hat oder was auch immer. Ja. Und deswegen sind natürlich in allen Wegen sehr starke Ähnlichkeiten, sehr starke Parallelen. Ja. Und es ist, muss irgendwie deiner Persönlichkeit entsprechen, was bei dir mehr tickt oder nicht. Genau. Ja, nicht jeder findet Weiß toll als tollste Farbe, ja, und nicht jeder findet Schwarz als tollste Farbe toll. Es gibt auch noch Leute, die mögen Grün als beste Farbe und so weiter. Ja. Also es ist einfach so, dass für jeden irgendwie was da ist, ja. Und auch im Buddhismus gibt es ja verschiedene Schulen. Ja. Ja? Nicht alle sind gleich, manche sind ein bisschen akademischer und so weiter.
Okay. Ich glaube, eins,
zwei, aber das Erwachen. Ja, und das Erwachen, Entschuldigung, das Erwachen, das müssen wir noch schnell beantworten. Das Erwachen ist eben nicht eine Kante, ja? Sondern es ist ein Zustand, der beschrieben ist, aber es gibt Licht über Licht. Ja? Also es gibt immer einen Meister über den Meister. Ja? Und das heißt, im Koran steht, über jeden Wissenden ist ein anderer Wissender. Ja? Und nach dem musst du ausschauen. Ja? Ja? Das ist einfach so. Ja? Es entwickelt sich natürlich auch alles. Ja? Es bleibt nicht stehen. Es ist permanente Entwicklung überall. Als Erde verändern wir uns, als Menschheit verändern wir uns. Wir sind immer in einer Art von Bewegung drin. Ja. Und jetzt sind wir natürlich in einer sehr speziellen Phase.
Ja. Das ist 1, 2, 3, glaube ich, so.
1, 2, 3 ist gut. Ne?
Also das er war
ja, ja, genau. Vorher drei Begriffe, also die Helfer, der Spiegel und was war das dritte?
Die Auslöser.
Die Auslöser. Was waren die Auslöser nochmal?
Die Auslöser sind, wie gesagt, Leute, die du zufällig triffst, in Anführungszeichen, ja, und die durch ihre Handlung oder durch das, was sie sagen, in dir starke Reaktionen hervorrufen. Ja.
Mhm. Könnte auch sein Förderer.
Zum Beispiel, nicht kein schlechtes Wort, aber Förderer bedeutet, dass ein längerer Prozess drinsteht.
Es kann ja sein, dass es einen längeren Prozess bei mir auslöst.
Ja, aber jetzt pass auf, wenn du in der Autobahn fährst und da schneidet dir einer den Weg ab und du regst dich auf. Ich würde das jetzt nicht sagen, dass es dein Förderer ist in dem Sinn.
Nee, das ist ein Helfer.
Das ist ein Auslöser.
Ein Helfer wäre ein Förderer.
Ein Helfer ist ein Förderer. Ein Helfer ist deine Frau.
Ach so.
Zum Beispiel, ja, die dich also jeden Tag sagt, du bist ein Lieber, aber es fehlt noch ein bisschen was. Ja? Zum Beispiel. Ja? Also wie das ja immer so ist. Ja? Die Frau hat dir die Liste, das ist die unendliche Liste, die musst du abarbeiten, ja? Lebenslang. Ja? Und du wirst nie gewinnen.
Nie. Das ist die Mutter. Ist ja die Mutter.
Nein, lass uns mal Mutter zur Seite. Ja? Du wirst die nicht gewinnen. Ja? Also es kommt nicht der Tag, an dem sie zu dir sagt,
jetzt ist es gut.
Ja, das kommt nicht. Die sagt mal ab und zu, also das ist schon ein ganz hohes Ding, also ja, sehe ich schon gut. Aber mehr ist nicht drin.
Ja, danke.
Ich habe eine Frage, und zwar zu dem Lehrer. Also Sie sagen ja, Sie sind ganz nah an den Schülern. Es gibt aber auch, was ist, wenn der Lehrer 600 oder 800 Schüler hat? Und es ist so schwierig, dann den persönlichen Kontakt oder der sogar vermieden wird, absichtlich, dann ist die Gefahr so groß, irgendwie ständig, dass sie wieder korrigieren und weil es keine Korrektur mehr gibt. Und ich finde das unheimlich schwer, das auf der inneren Ebene anzunehmen.
Ja. Also, das ist eine sehr gute Frage. Und willst du was sagen?
Ja, also. Es gibt ja Lehrer, die nicht 800 Schüler haben, sondern 10.000.
Zum Beispiel.
Und was gibt's da? Da gibt's die Sangha. Da gibt es die Gemeinschaft der Praktizierenden. Und das sind die Freunde auf dem Weg. Und wenn man eine Weile dabei ist, dann hat man den Lehrer dann schon öfter mal getroffen. Man ist so in der Sangha, dass sozusagen die Inspiration von dem, was der Lehrer gesagt hätte, wenn man ihn gefragt hätte, sofort da ist, dadurch, dass man die ganze Zeit im Kraftfeld des Lehrers sich ja bewegt. Ja, also wenn man bei den Schülern mit in der Sangha ist, die den gleichen Lehrer haben, dann ist das Kraftfeld da. Also nicht von Tag 1, ja, da mischt es sich mit Projektionen, aber wenn das so eine Weile lang geht, dann reicht es, wenn man den Lehrer ein, zwei, dreimal im Jahr sieht. Was die alle machen, sind Kurse. Da kann man immer hin.
Ja, auch man.
Ja, ja, denke ich auch.
Das ist äußerst verschieden. Also mein Scheich, der hat alle größeren Sachen, die, weißt du, musst du dir vorstellen, der war so, wenn der hier reinkäme, ja, dann wäre also bei uns alle der Herzschlag erhöht, aber Faktor 20. Ja. Und er war auch nicht, also er war einfach ein unglaubliches Kraftfeld um sich herum. Ja. Also das kannst du nicht trennen. Ja. Das war also Wahnsinn. Da waren wir eben eingeladen bei so einer wichtigen Konferenz, da waren dann auch alle Rinpoches da am Start und weiß nicht was, alle Schamanen, ne, und halt so ein typisches großes Interface-Ding, ne? In Berlin, Fünf-Sterne-Hotel, vom Feinsten, wir sind da immer auf den Matratzen rumgesprungen, ne? Es war super. Und dann die haben alle schon vor ihm gekniet, ja, und dann hat er halt gesprochen in einer Art und Weise, dass es also unmöglich war. Ja. Also es war einfach unmöglich. Ja. Er hat da also, zum einen hat er gesagt, du brauchst jetzt gar nicht anfangen zu reden, hast du von nichts Ahnung, ja. Und so weiter, ja. Und am Schluss hat also der Veranstalter gesagt, der vorher drauf und dran war, also Schüler zu werden, ja, der hat dann gesagt, ja, also wir rufen dann an, ja, und so, ja, morgen ist nicht mehr anrufen. Und dann war ich schon deprimiert bis zum Gipfel hin. Dann sagt der Schicht zu mir, warum bist du traurig? Dann sage ich, ja, Mann, weißt du, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass du es so bringst, ja, wie bei uns, und dass die Leute halt einfach dich kennenlernen, ja, und so. Und dann sagt er zu mir, was wird das Ergebnis sein, ja, sagt er, wenn wir Tausende von Anhängern haben? Werden wir so zusammensitzen wie jetzt? Dann sage ich, ja, warum nicht? Dann sagt er, nein. Das werden wir nicht. Weil dann kommen die Wichtigen, dann kommen die Berühmten, dann kommen die Besonderen. Mhm. Ja. Und da kannst du nicht mehr da sitzen. Ja. Und Malala, der hat also mit einer Akribie alles sabotiert, was nach irgendwie Erfolg und Größe ausgeschaut hat. Ja. Das hat er also systematisch gemacht. Und es gibt andere Meister, die große Zahlen zulassen. Ja. Also dann 10.000 oder Millionen gibt es auch. So viel Meister, die Millionen Schüler haben. Ja. Und ich sage mal so, wenn jetzt also ein Scheich wirklich ist, ja, dann gibt es eine unsichtbare Beziehung. Ja. Das heißt, der erscheint dir im Traum. Der kann dir so erscheinen. Ja. Das gibt es auch. Ja. Früher war das gang und gäbe, dass der Scheich vor dich hingestanden ist, auch wenn er irgendwo ganz anders war. Ja. Und auch, weißt du, du wirst diesen Meister anziehen, für den du auch die Kraft hast, ja, das Vermögen hoch hast. Darüber musst du dir keine Gedanken machen. Wenn du das aushalten kannst, dass du wirklich dein Leben hingibst, ja, dass du also dein Leben einfach auflöst, damit du einfach da beim Scheich bist, ja, dann wirst du so einen auch anziehen, ja, der das mit dir durchzieht. Und wenn du aber jemand bist, der schon noch sehr an seinem bürgerlichen Leben hängt, ja, und das ist auch in Ordnung, ja, vielleicht hast du auch Familie, Kinder und so weiter, da kannst du jetzt nicht von heute auf morgen alles hinschmeißen, ja. Dann wirst du einen Meister finden, der damit arbeitet und der dich da auch respektiert, das ist in Ordnung. Weißt du, ich habe keine Rente, ja, verstehst du, das hat sich aufgelöst im Wohlgefallen, ich habe nichts, ja, sozusagen, in dem Sinn. Ja. Weil der Scheich also klar gemacht hat, ja, dass keine Sicherheit, ja, in der Welt. Und das hat natürlich unheimliche Prozesse ausgelöst. Ja.
Also triffst du deine Schulkameraden, der eine ist jetzt Doktor, der andere ist Richter, ja. Und du bist nichts, ja. So. Und dann gehst du zum Chef und sagst, Chef, ich finde es nicht, sollte mal studieren. Sagt er, was willst du studieren? Sag ich, ja, Medizin zum Beispiel. Guckt er mich an und sagt, du bist schon Doktor genug, es reicht. Also, es ist nicht einfach, wirklich ein König zusammen zu sein. Weißt du, was ich meine? Wirklich so. Und du hast das Buch gelesen von Irina Tweedy. Ich meine, der, dann kannst du dir ungefähr ausmalen. Ja? So ist es, so läuft das ab. Ja? Der Scheich hat die gequält von morgens bis abends. Ja? Also ich meine, die hat wirklich was aushalten müssen. Ja? Und das ist so. Es gibt aber eben andere Beziehungen und auch andere Wege. Und für jeden ist das richtig. Auch ist es nicht so gewesen, dass jeder zum Beispiel bei uns genauso nah dran war. Ja? Wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel. Da gab es auch Leute, die haben ihn einmal gesehen in 5 Jahren. Ja? Das ist auch in Ordnung. Ja? Es gibt keinen Zwang, verstehst du? Es gibt keinen Zwang da drin. Es gibt keine Regeln. Es gibt kein Modell, genau. Ja?
Aber es gibt halt ein Stadium, wo man sich unendlich allein gelassen hat. Auch mit Lehrer. Oder?
Das kann vorkommen, ja. Du kannst in der Wüste enden, ja. Du hast den tollsten Lehrer neben dir. Ja. Es gibt auch ein Stadium, wo du bist mit deinem Lehrer nebendran, ja, sitzt er neben dir, ja, und du denkst, du bist auf dem Mond. Ja. Das gibt es, natürlich. Ja. Aber das hat nicht mit dem Lehrer zu tun, das bist du. Ja. Also das ist ja nicht genau das Ding. Ja. Wenn du bereit bist, zu dir zu kommen, ja. Dass du erlaubst, dich selber zu begegnen, dir selber zu begegnen. Das ist die Auflösung allen Alleinseins. Ja. Ja, das geht natürlich nicht ohne Schmerzen an. Das ist hart. Ja. Sehr hart.
Die letzte Frage hier noch lassen wir dann aber 11, dann würde ich sagen.
Ja, das ist ein ziemlicher Themenwechsel. Ja. Und ja, zwar, welche Bedeutung kommt dem Todesprozess zu bei dieser weiteren Entwicklung? Okay.
Naja, das ist natürlich Tod ist natürlich, also insofern, ich sage immer zu den meinen Leuten, Tod ist ein Name Gottes, ja.
Es ist eine Gnade Gottes.
Ein Name Gottes, ja.
Ein Name.
Ja. Aber Tod gibt es nicht.
Ja. Ich meine jetzt, Tod was wir nicht. Uns dann, der menschliche Sterbe, ich meine jetzt der menschliche Sterbeprozess, wie ein Mensch stirbt, er verliert ja. seinen Körper. Was kommt denn, im Buddhismus gibt es ja da speziell Bardo und alles Mögliche ja. und der Tod ist ein besonderer Moment, der, wo man sich befreien kann, sowas meine ich.
Es gibt ein Bardo, bei uns heißt es ja ähnlich Barsak, ist aber nicht jeder erfährt dieselben Dinge ja, nach dem Tod. Es kommt nicht jeder in Bardo und es kommt auch nicht jeder in Barsak. Ja.
Ach so.
Das kommt auf deinen Entwickler an. Ja. Die meisten landen in Bardo. Ja. Oder Barsak ist dasselbe. Ja.
Und der Ablauf oder die Vorstellung ist ähnlich wie im Buddhismus?
Sehr ähnlich. Sehr
ach so, ähnlich. Das ist eine Frage. Vom Buddhismus habe ich
schon. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es bei denen noch ist. Ich habe es früher besser gewusst.
Es sind so Lichter, die dann kommen.
Ja.
Die spiegeln ja, das Ego auch. Wieder. Ich mache es mal ganz kurz, wie ich es verstanden habe. Und dann gibt es das sogenannte weiße Licht. Von dem wird man geblendet.
Ja.
Man muss aber schaffen, in das weiße Licht zu gehen. Vielleicht ist es falsch verstanden.
Okay. Okay, also es gibt ja viele Nahtodberichte. Da ist ja immer von diesem Licht die Rede. Und das ist auch so, aber das ist nur der Anfang.
Ja, ja, ja.
Also es gibt dann danach verschiedene andere Situationen, die aber wie gesagt nicht bei Ihnen gleich sind. Ja.
Aber es die haben eine große Bedeutung. Ne?
Natürlich. Also ein weiterer Grund, warum es keine schlechte Idee ist, einen Meister zu haben, ist eben genau dieser Punkt. Ja, also
im Buddhismus gibt es zwar ja spezielle Gebete und sowas.
Ja, die gibt es immer, aber weißt du, ich sag mal so, setzt man nicht alle Hoffnung auf diese Gebete. Ja.
Nee, meine ich jetzt gar nicht. Ich meine nur, dass es zwar, die Frage ist eigentlich, ob es sowas auch gibt. So,
einfach nur, du musst ein bisschen vorsichtig sein, wenn du von dem Buddhismus sprichst. Im Buddhismus
also
gibt es ganz unterschiedliche
Totenbuch, ja, wenn man das
auch. Das ist aber nicht der Buddhismus. Es gibt ganz unterschiedliche
auch. Gut, ich meine jetzt mal als Beispiel das Konzept,
das ist eine Vorstellung. Totenbuch ist.
Ich meine das jetzt mal zum Beispiel.
Ja, 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 das tibetischen gesprochen.
Mhm. Ja, ja. Aber auch da wieder, das tibetische Totenbuch ist auch wieder nur eins und eigentlich sogar der unwichtigste Teil davon, von dem bis es an Belehrung gibt.
Also, die Frage war eigentlich nur, ob da eine Bedeutung zukommt und ob es
was gibt. Natürlich, das ist aber klar, wie soll das anders sein? Ja. Das Sterben ist natürlich der neue Schritt, die neue Geburt, ja, in eine andere Welt. Und wie es dann für dich weitergeht, ich hoffe, dass du eine gute Beziehung mit deinen Eltern hast. Ja. Die haben die Erlaubnis, dich zu empfangen, wenn es gut ist. Ja. Das wird dir viel helfen, weil deinen Eltern kannst du vertrauen. Ja. Das ist sozusagen die Position der Sicherheit. Wenn das nicht der Fall ist, dann hoffe ich für dich, dass du einen Meister hast, dem du wirklich vertraust. Ja. Der darf dich auch empfangen, wenn er schon vor dir gegangen ist. Ja. Aber auch wenn er nicht vor dir gegangen ist, je nachdem. Und sonst mach dir keine Sorgen. Es geht schon natürlich darum, weil natürlich machen wir uns Sorgen in einer bestimmten Weise. Ja. Es ist nicht so, dass das Sterben leicht ist. Ja. Es gibt einen Punkt, der nicht leicht ist. Ja. Der Tod selber ist nichts. Das ist einfach. Ja. Das ist wie schlafen gehen. Aber davor ist es nicht einfach. Ja. Und da wirst du natürlich geschüttelt, wie sonst nirgendwo. Da musst du dich
loslassen.
Ja, da musst du dich ansehen, ob du willst oder nicht. Okay. Ja. Und wenn du das nicht vorher praktiziert hast, kann es schon sehr schockig ausgehen für dich. Ja.
Also der sogenannte Todesbank, den wir viele haben.
Zum Beispiel. Ja. Mhm. Also ich hatte das Glück, dass ich als sehr junger Mann relativ viele Leute habe sterben sehen, weil ich auf der Station gearbeitet habe. Ja, das klingt lustig, gell? Aber es war so, wo die eben zum Sterben hinkamen. Ja. Mhm. Und dann geschah es eben oft, dass ich halt eben dabei war, als sie gestorben sind. Ja. Und das war einer der Punkte, warum ich also mit meiner ganzen Sehnsucht, die ich damals hatte, eben noch einen Meister, die sich also immer mehr dadurch verstärkt hat, weil es nur sehr wenige gab, die ich getroffen hatte, also die ich erlebt habe, die so gestorben sind, dass ich sagen könnte, es war okay. Also die meisten sind eher schwierig gestorben. Ja.
Also die letzte Phase des Lebens war das.
Also heute nennt man das Hospiz, das gab es damals nicht als Name. Ja, aber das ist so eine Station, da kommen die hin, wenn es terminated ist. Also, und das war stark. Es hat aber auch immer was Schönes gehabt. Ja. Das war auch das Verrückte. Ja. Also jemand, der stirbt, da ist auch immer ein Licht drum irgendwie. Ja. Und das hat mich auch sehr getröstet. Ja.
Das ist doch jetzt ein guter Moment, um sozusagen Gute Nacht den Abend mal
zu machen.
Was ich sagen muss, dass diese Begegnung zwischen tibetischem Buddhismus und Sufitum hier auf diesem Boden zum ersten Mal stattgefunden hat, wurde längst Zeit. Ja. Was ich sehr schön gefunden habe, dass wir herausgefunden haben, so auf diesem Weg zum Erwachen, zum Befreiung, zur Erlösung, wie immer man das nennt, gibt es ein Menschheitswissen, wie geht man den Weg, wo sind die Fallen, wo sind die Schwierigkeiten, wie kommt man da lang. Und dieser Austausch bestärkt uns ja darin, wir haben da was uns taugt. Ja? Also wenn in so verschiedenen Traditionen und Kulturen dieser Weg so in verschiedenen Worten aber die gleichen Dinge beschreibt, dann hat man das über das Menschsein entdeckt. Und da gehe ich heute reicher aus dem Abend im Sinne von, es ist schön zu wissen, dass es Kollegen gibt, die das gut können und dass man da nicht irgendwas super Spezielles hat, was ganz, ganz einzigartig ist und wo man da ein Monopol drauf hätte, sondern man hat die Sicherheit, die sich damit vertieft auseinandersetzen, kommen auf die gleichen Strukturen, auf die gleichen Methoden. Und das hilft enorm. Und in dem Sinne danke ich fürs Zuhören, fürs Dabeisein.